Das Spielejahr macht keine Pause und beschert uns direkt das nächste Highlight. Wir haben Armored Core gespielt und ob das neben Dark Souls, Elden Ring und so weiter bestehen kann, das sehen wir jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite der gute Gregor. Hallo Gregor.
C'est moi, das bin ich.
Okay.
Erst war es Französisch und jetzt bin ich Butters. Das bin ich.
Wie geht's dir, lieber Gregor?
Gut, also ein bisschen angestrengt. Die letzten und die nächsten Tage werden es sein, weil ich relativ viel zu tun habe gerade. Aber auch die gute Art von Stress. Games anschauen. Wenn ihr das hier seht, hoffe ich gerade euch, einige von euch in Berlin zu sehen, wo es eine Lesung gibt fürs ABC der Videospiele. Und demnächst bin ich auf dem Final Fantasy XIV Fanfest. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
Wo ist das?
In Las Vegas. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gekocht, sobald ich da ankomme und aussteige.
Oder du suchst Shelter in einem dieser riesengroßen Casinos.
Ich kann dir schon mal sagen, ich bin zu Miriam von Game 2 letzte Woche hingegangen und habe mir ein bisschen Future Club Kostüme rausgesucht in Las Vegas. Weil falls ich dann noch mal irgendwie eine Stunde oder zwei finde, will ich ein bisschen Schabernack machen. Mal sehen, ob das passiert oder ob ich schmelze in dem Kostüm.
Ja, also bitte Sonnencreme mitbringen und ganz viel trinken.
Das war auf jeden Fall auch letztes Wochenende sehr wichtig, weil 36 Grad in Italien. Ich habe mir die Glatze gut eingecremt, aber meine Schultern waren teilweise nicht ganz abgedeckt, deshalb so leichte Streifen habe ich dann hier drin. Aber zum Glück, mit den Griechen gehen geht's halbwegs noch.
Gregor, du warst in Italien und hast dir interessante Sachen angucken können. Dazu kommen wir gleich. Vorher ganz kurz so eine Wasserstandsmeldung. Wir haben jetzt Ende Juli, bald ist August, bald ist Gamescom. Wir haben extrem viele Spiele gesehen, gespielt. Wie ist so dein Eindruck? Wie ist so das Jahr 2023 für dich?
Also meinst grundsätzlich Gaming ja technisch?
Ja, du, wenn du ein bisschen privat mit einfließen lassen möchtest, nichts dagegen.
Wenn man die Zeit zum Spielen gefunden hat, wir haben ja eh schon uns immer wieder mal ausgetauscht. Ich glaube, es wird sowieso ganz spannend werden, wenn wir mal zu den Endjahrespodcasts dann wieder kommen.
Oh ja.
Da haben wir eh immer auch immer den Endgedanken, wie gut war eigentlich das Spielejahr, was wir bisher gesehen haben. Und ich hatte das Gefühl durchweg durch das ganze Jahr bisher, dass wir im letzten Jahrzehnt eines der stärksten jetzt hier haben. Also insbesondere was meinen persönlichen Spielegeschmack angeht, was da an Neuentwicklungen, an Remakes, an Updates, an interessanten Spielen von langjährigen Publishern kommt, geht fast auf keine Kuhhaut. Ich habe dieses Jahr schon alleine, Dead Space war der Hammer.
Ach du Scheiße, das war dieses Jahr?
Resident Evil 4 Remake.
Was? Das war dieses Jahr?
Das war auch dieses Jahr. Wir haben Zelda Tears of the Kingdom, wir haben Final Fantasy 16 gehabt. Ich habe One Piece auch ganz sehr gerne gespielt zum Beispiel. Nicht umsonst hatte ich ja jede Woche ein neues Game of the Year, ne? Das hinzugekommen ist. Plus, wir haben jetzt noch mal mitten im Sommer Armored Core, hast du ja, glaube ich, schon erwähnt hier, kurz im Cold Open, worauf sich ja auch einige Leute freuen. Starfield ist direkt um die Ecke.
Oh mein Gott, das habe ich ganz vergessen, ja.
Was wahrscheinlich einen sehr großen Teil einnehmen wird.
Mario
Wonder, Alan Wake 2, die PC-Leute freuen sich auch noch richtig auf Baldur's Gate 3, wird natürlich auf Konsole kommen, aber PC zuerst. Und ich glaube, dass meine Schätzung wäre, einer dieser großen Titel ist so fällig für ein, oh Gott, was ist denn da passiert? Ne? Hatten wir sowas schon dieses Jahr, wo ein Titel groß gefloppt ist? Doch, wir hatten
Redfall.
Redfall war.
Ja, ne? Ja, da hatten wir auf jeden Fall den Punkt abgehakt, aber ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl.
Meinst du, das wird alles geil? Also für die Leute, die sowas mögen jeweils?
Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das mulmigste Gefühl habe ich noch bei Starfield, weil natürlich kennt man diesen Classic Bethesda Jank, aber ich glaube, dass die da wirklich alles reinbuttern, was gerade geht, damit das noch halbwegs gut läuft.
Ja, ich kann es dir auch sagen, ich glaube, gerade wegen dieses Bethesda Janks weiß ich genau, was mich erwarten wird. Und das ist schon die berechenbarste Größe fast schon. No?
Ja, ich glaube, dass du aber da noch verhältnismäßig mit einer gesunden Erwartungshaltung angehst. Ich glaube, das Ding ist mittlerweile so groß, der Hype ist so riesig, dass ich habe das Gefühl, dass potenziell einige Menschen mit sehr hohen Erwartungen da reingehen und vielleicht ein bisschen enttäuscht werden.
Okay, es kann sein, weil die schon länger kein Bethesda-Spiel mehr gespielt haben, weil es so lange gedauert hat. Dass man vergessen hat, dass es janky RPGs sind, zu einem gewissen Teil. Die sind auch, also wir sagen das jetzt in liebevoller Art, janky. Natürlich sind das so große Spiele, dass da sich auf die eine oder andere Art gerade zum Start Bugs nicht vermeiden lassen. Aber es gibt denen auch meist den Charme für einen gewissen Teil. Das kann ich aber von meiner Seite nur sagen, weil ich nie so ein Game-Breaking-Ding hatte. Mhm. Immer wenn ich meine Bethesda-RPGs dann gespielt habe, habe ich nichts, so was vielleicht mal einen Absturz hier oder da gehabt, aber nichts, was mir das Spiel komplett zerhauen hat. Und irgendwie mag ich diese Sandbox-Open-World-Bethesda-Formeln, insbesondere in der Fallout-Art, weil mit Elder Scrolls bin ich nie warm geworden so richtig. Und ich erhoffe mir sowas mehr Hard Sci-Fi gemischt mit Fallout und plus noch mal ein bisschen 2023er Politur obendrauf.
Du warst ja auch großer Verfechter von Fallout 4, ne?
Ich mochte es ganz gerne. Großer Verfechter würde ich jetzt nicht direkt sagen. Meine bessere Hälfte hat sehr, sehr ausführlich gespielt. Okay. Platinum-Trophäe und alles
geholt. Stimmt.
Dazu. Und ich, insbesondere Fallout 3 ist eben mein persönlicher Favorit. Das ist eins meiner Of the Forever Games, was ich dann sehr, sehr gern gespielt habe. Und das war das, wenn wir über Starfield dann was gesehen haben, was ich persönlich noch vielleicht moniert hätte. Ich sehe jetzt noch nicht das Äquivalent von dem Geniestreich eines VAT-Systems. No, weil ich glaube, das VAT-System war wirklich, hey, wie kannst du Third-Person oder First-Person-Shooting-Action mit aber Rollenspiel mit Pausen alles miteinander verknüpfen? Das war richtig geil, fand ich bei Fallout geregelt. Und diesen Eindruck habe ich noch nicht mit den so, ja, die verschiedenen Waffensysteme und dass du in Schwerelosigkeit dich nach hinten ballerst durch den Rückstoß und alles. Das kann alles noch cool werden, aber so, dass der letzte Geniestreich fehlt vielleicht noch ein bisschen vom Äußeren.
Zumindest auf dem ersten Blick, wir haben es ja selber noch nicht gespielt, im September soll es soweit sein. Dann erscheint Starfield für PC und für die Xbox. Natürlich werden wir das hier in aller Ausführlichkeit covern. Vorher, Spider-Man 2 kommt auch noch.
Ja.
Für die PS5.
Stimmt. Ganz aus dem Auge verloren.
Ja. Wow. Also extrem viel Kram, den wir besprechen können und wollen hier im Game Talk. Vorher wollen wir zur Tagesordnung übergehen. Wir haben tatsächlich auch Spiele gespielt, die herausgekommen sind schon. Dazu ein kleines Ding, das ich jetzt hier direkt abfrühstücken möchte, lieber Gregor. Und zwar ist das ein Spiel von Capcom, das jüngst nochmal released wurde. Nennt sich Ghost Trick.
Ghost Trick? Oh, ich dachte schon, du sagst Exo Prime, aber nee, Ghost Trick.
fangen wir mit einem schönen Spiel an. Habe ich, glaube ich, vor Ewigkeiten mal auf dem iPhone gespielt kriegen. Mhm.
Ja, kann gut sein, ja.
Wurde damals, glaube ich, für den DS konzipiert und auch veröffentlicht, kam später fürs iPhone raus. Das habe ich aber nicht auf dem iPhone gespielt, sondern auf dem iPod Touch.
Das ist vollkommen okay. Ich meine, ob du es jetzt auf dem Handy oder einem iPod Touch oder einem Tablet und so weiter spielst, du hast ja die Double-Screen-Anordnung, wie es auf dem DS ist, und der Touch ist ja das Wichtige da.
Definitiv. Hier haben wir jetzt aber Ghost Trick nicht für Touch, sondern für alle anderen Plattformen quasi. Wir haben es für die Switch, wir haben es für den PC, PlayStation, Xbox. Ich habe es auf der Switch gespielt. Du hast da zwar ein Touchscreen, aber lässt sich alles über Analogstick spielen.
Kannst du den Touchscreen überhaupt benutzen?
Ich habe den auf jeden Fall benutzt, um Dialoge weiter fortschreiten zu lassen.
Das ist nicht mal mehr garantiert heutzutage, was ich schade finde.
Ja, aber tatsächlich habe ich es gar nicht vermisst, also hier zumindest. Was ist Ghost Trick eigentlich? Es ist ein sehr interessantes Spiel, sehr unübliches Spiel auf jeden Fall. Du spielst du übernimmst die Rolle eines Charakters, der direkt zu Beginn des Spiels ermordet wird. Der Clou hier ist, dass du nicht die Kontrolle über den Charakter selbst übernimmst, sondern über seinen Geist. Und hier sehen wir schon erste Szenen. Du kannst mit diesem Geist bestimmte Objekte in einer bestimmten Szene übernehmen und sie beeinflussen, manipulieren und so bestimmte Szenen halt neu spielen lassen. Der eigentliche Clou ist nämlich, dass du jeweils eine Mordszene 4 Minuten zurückspulen kannst. Du kannst quasi einen Mord verhindern und das machst du, indem du Objekte manipulierst und den Lauf der Dinge quasi veränderst. Und so sorgt das dafür, dass du immer mal wieder interessante Puzzle-Elemente mit drin hast. Du hast ein paar Szenen mit drin, die du versuchen musst zu verhindern, die du manipulieren musst und so Stück für Stück dieses Mysterium um deinen Mord, um deinen Tod zu ergründen. Was hier so besonders ist, das sehen wir gerade in der Videofassung, dass du verschiedene Animationszyklen hast, die wunderschön aussehen. Du hast verschiedene Szenarien, verschiedene Standorte, die alle mit Liebe zum Detail nur so strotzen, finde ich. Das hat so viel Spaß gemacht, das neu zu erkunden, das neu zu erleben, zu sehen, wie viel Charakter diese Figuren bekommen haben. Das hat insgesamt einfach wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Also du hast es auch durch?
Ich habe es tatsächlich durchgespielt, innerhalb von 2 oder 3 Tagen.
Ja, so ging es schon mit dem DS damals. Also ich finde, es ist ein All-Time-Great auf dem Handheld gewesen. Die Geschichte habe ich, glaube ich, auch schon mal hier im Game Talk erzählt. Zu der Zeit nicht bei Game One gearbeitet, habe gesagt, ich mache euch trotzdem einen Beitrag dazu, damit das Spiel in die Sendung kommt. So auf eigenen Antrieb. Und ja, ich habe jetzt das Remaster auch kurz mal angeschaut. Also jetzt leider nicht die Zeit gehabt, da wirklich intensiv drin zu sein. Ich knabbe immer noch an Master Detectives Archive. Oh Gott. Ich habe ja noch einige Flüge vor mir, deshalb werde ich da noch einiges an Zeit investieren. Aber gerade als jemand, der ein Ace Attorney-Fan ist, Shu Takumi, der Chefentwickler und quasi das Mastermind hinter diesen Spielen, hat da auch Ghost Trick gemacht. Puzzle verknüpfen mit Visual Novel und mit ein paar richtig coolen Twists mit dabei. Es hat echt viel Fun gemacht, auch wenn es ab und zu mal im sprichwörtlichen Sinne zum Haare raufen war, wie manche der Puzzles gehen, so, ah, warte mal, ich hätte zu dem Punkt hingehen müssen, aber nie jetzt so groß frustrieren, fand ich persönlich. Und es hat auch den besten Hund in der Videospielgeschichte drin.
Rakete, Missile.
Rakete auf Deutsch.
Ja,
nee. Der ist super, ich liebe ihn.
Absolut. Ganz, ganz tolles Spiel. Und das Ding ist, als ich das damals auf dem iPod Touch gespielt habe, habe ich damals nicht die Phoenix Wright-Reihe gespielt.
Oh, okay.
Da kannte ich die noch gar nicht. Mhm. Und jetzt das nochmal im Nachgang zu spielen, jetzt mal, wo man ein bisschen vertrauter ist mit den Spielen, und vor allem die ganzen Parallelen zu sehen, wie Musik eingesetzt wird, wie bestimmte Soundeffekte eingesetzt werden. Das ist 1:1 aus den Phoenix Wright-Spielen, nicht 1:1 übernommen, aber auch zumindest so die Essenz davon, wie Musiken laufen, die bestimmten Flows der Lieder. Das hat einfach wirklich, es war wie so Comfort Food, das man innerhalb von wenigen Tagen schön durchballern konnte.
Wie hast du jetzt das grafische Upgrade empfunden? Weil was sie ja gemacht haben für die Neuauflagen ist ja quasi die Modelle, die ja, ich weiß, die wirken gerotoscoped, also wegen dieser aufwendigen Animation. Ich weiß nicht, ob dieses Verfahren auch wirklich eingesetzt wurde, aber sie sind ja toll animiert. Aber haben natürlich nicht mehr diesen ultrakantigen Charme wie auf dem Nintendo DS. Da hatten wir ja die Diskussion, ob das vielleicht nicht ein bisschen an Charme verliert. Sondern ich fand jetzt nicht so enorm von meiner kurzen Zeit da. Aber es ist natürlich trotzdem noch ein Unterschied, wenn du die jetzt ein bisschen alles glatter und abgescaled dir anschauen kannst.
Ich fand es tatsächlich gar nicht so schlimm, vor allem, weil das Original so weit zurückliegt. Also hab das überhaupt nicht als negativ empfunden, ganz im Gegenteil. Der Effekt funktioniert einfach immer noch sehr, sehr gut. Macht einfach Spaß, das sich anzugucken. Hab mir aber dann trotzdem aus Neugierde Material angeguckt auf YouTube. Und das gewinnt dann doch schon ein bisschen, wenn das halt so ein bisschen gröber ist, körniger, das Material, die Polygone, was auch immer. Das gewinnt dann nochmal so ein bisschen on top, wenn du das mit diesem tollen Animationsstil verbindest. Aber wenn man das nicht kennt oder nicht direkt so vor Augen hat, um das zu vergleichen, verliert man tatsächlich absolut nichts. Also man kann das ohne Probleme echt gut spielen. Mhm. Ich bin echt auch überrascht, wie gut das mit den Analogsticks funktioniert hat. Also man hat den Touchscreen halt wirklich nie vermisst. Also zumindest mir ging es so. Das Ding kostet nicht mal Vollpreis, gibt es für jede Plattform. Also wenn man wirklich auch nur ansatzweise Interesse hat an guten Puzzle-Spielen und vor allem auch eine echt interessante Story so mit einer coolen Mysterie.
Also, wie gesagt, Shu Takumi, gerade was das Writing angeht. Ja. Und ich fand so, hast du Layton versus Phoenix Wright gespielt?
Nee, leider nicht.
Ich meine, das kam ja danach, war ja auch 3DS, ne, als rausgekommen ist. Und das fand ich wieder dann nicht ganz so rund wie Ghost Trick vorher gewesen. Das ist so mit der Zenit oder so, was so schreibmäßig gemacht. Und ey, bis zum Ende hält es dich an der Stange, hat wirklich nette Twists und spannende Sachen. Ich habe mehr als einmal richtig geschmunzelt dabei.
Geil, sehr, sehr gut. Ist wie gesagt bereits erschienen. Mein Wunsch wäre, als ich das gespielt habe, stell dir vor, es gibt so ein Crossover Ghost Trick und Phoenix Wright, dass du halt wirklich beide Komponenten miteinander verbindest.
Ja, mich hätte es nicht gewundert, wenn was kommt, weil Phoenix Wright hat ja auch eine starke so spirituelle Komponente.
Voll,
oder so, ne? Dass
total.
Du da auch, du hast ja einer der Charaktere ist ein Medium, wo da tote Leute dann reingehen können und quasi ihre Geschichte erzählen und alles. Könnte ja auch sein, dass Sissel da irgendwo dann auftaucht.
Das wäre nice. Das wäre sehr, sehr schön. Dafür muss es sich vielleicht ganz gut verkaufen. Deswegen hier der Appell an euch, falls euch das interessiert und ihr das mal vielleicht mal in einem Sale oder so seht, lohnt sich auf jeden Fall. Auch zum Vollpreis, zumindest der Preis, der gerade genannt wird.
30, glaube ich, ne?
Genau. Ich guck das besser nochmal nach, aber auf jeden Fall direkt hier mit einer Empfehlung gestartet, die ich persönlich sehr, sehr gut fand. Auf dem auf der Switch auf jeden Fall 29,99. So, das soll's zu Ghost Trick gewesen sein. Wir machen direkt weiter hier im Game Talk. Vorher gibt's aber eine kleine Pause. Wir sind gleich wieder zurück. Herzlich willkommen zurück hier im Game Talk mit Gregor und mit meiner Wenigkeit. Lieber Gregor, ich habe ja gerade schon angekündigt, wir haben ein relativ langes, großes, dickes Jahr hinter uns und noch vor uns. Wir wollen über Armored Core 6 sprechen. Der gute Wirt sollte eigentlich hier sein. Mhm. Hier ist sein Platz. Er fehlt. Er konnte leider aus zeitlichen Gründen nicht, aber ich habe mir nicht nehmen lassen, ihn digital zu treffen. Und ihn zu fragen, okay, was ist so seine Meinung bezüglich Armored Core? Denn nicht ohne Grund, er hat es spielen können längere Zeit. Das erste Kapitel, glaube ich, komplett und ein paar Bossfights gemacht. Bevor wir zu Wirt gehen, Gregor, ganz kurz nochmal zu deiner Meinung. Du hast, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt nicht so, du bist nicht zu 100% investiert, was Armored Core angeht.
Ich bin nicht Feuer und Flamme, nur weil es jetzt Armored Core von From Software ist. Mhm. Man kann sich, wie die auch schon gesagt haben, denken, dass es nicht 1:1 wie die ganz alten Spiele sind, die ich ein bisschen gesehen habe. PS1, PS2, ich habe es auf PS3, glaube ich, habe ich noch dieses Armored Core 5 installiert, immer noch. So Mecha-Action bin ich mehr bei Strategie dabei, eher so ist die Front-Mission, ist dann meins. Nichtsdestotrotz in From Software we trust natürlich. Und ich werde es natürlich auch auf jeden Fall angucken und schauen, ob es dann Klick macht bei mir. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich im Vorfeld da auf glühenden Kohlen sitze, nur weil es ein Spiel von denen ist.
So geht's dir zumindest. Andere Leute haben vielleicht da ein bisschen mehr Interesse und ob sie dieses Interesse vielleicht in Spielspaß umwandeln können, das sagt uns jetzt der gute Wirt. Wir sprechen heute über Armored Core 6. Das war der Plan, Wirt im Studio zu haben. Der konnte aber nicht. Aber das wird uns nicht davon abhalten, hier in aller Ausführlichkeit darüber zu sprechen und vor allem über seine Erfahrungen. Hallo Wirt.
Hey, hey Elias, was geht? Ja, Armored Core 6 habe ich gespielt. Ich war bei Bandai Namco in Frankfurt und habe das erste Kapitel spielen dürfen. Das erste Kapitel umfasst ungefähr 11 Missionen. Und ja, kurze Armored Core-Traditionsreihe von From Software. Die meisten kennen From Software eigentlich, so wie ich auch, durch die Souls-Spiele. Mhm. Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, das erfolgreichste Spiel von denen bisher. Mhm. Und vorher hatten die ja noch andere Spiele gemacht wie... Ja, ich verwechsel dir mal. Kingsfield oder King's Quest?
Kingsfield.
Und Armored Core? Kingsfield war das. Und das letzte Armored Core kam genau vor 10 Jahren raus, wie Pikmin 3. Ist schon lustig, dass 10 Jahre gedauert hat, bis dann diese beiden Spiele eine Fortsetzung bekommen haben.
Was ist das für ein random Fact gerade gewesen, wie Pikmin 3?
Ja, ich hab letztens Pikmin 4 gespielt und dann hieß es so, ja, ey, weißt du, wann das letzte Mal Pikmin erschien? Ich so, ja, wann denn? Ja, vor 10 Jahren. Ich so, denk zurück. Ey, vor 10 Jahren erschien die Wii U.
Oh, krass. Wirklich?
Kommt das hin von der Zeit her? Oder hat mich einfach da jemand nur bambuselt?
Ich weiß es nicht. Ich müsste jetzt tatsächlich nachgucken. Aber darum...
Ich muss gerade überlegen. Also, egal, darum geht's nicht. Es geht darum, ich habe Armored Core gespielt. Das ist jetzt die Fortsetzung. Und wenn jetzt alle denken, hey, komm, Armored Core kommt jetzt wieder. Die sind gerade so erfolgreich mit ihren ganzen Elden Ring und Souls Games. Das wird doch bestimmt in die gleiche Reihe gehen. Nee, guck, überhaupt nicht. Es hat nichts mit den vorherigen Spielen zu tun gehabt. Nichts mit Elden Ring, nichts mit Bloodborne oder Souls. Es ist, wie man es damals gekannt hatte. Ich kenne es auch nur durch Gameplay-Sequenzen.
Genau, lass uns gerne mal von Anfang an ganz kurz noch mal einfach nur für den Kontext. Wie ist denn so deine generelle Erfahrung zu Armored Core? Ist das jetzt das erste Spiel, das du in der Reihe gespielt hast? Oder hattest du vorher mal...
Das ist mein erstes Spiel.
Okay, dann mal ganz kurz, bevor wir so richtig in das Gameplay einsteigen, möchte ich ganz kurz wissen, wie ist so dein Gefühl gewesen, als du das gespielt hast? Du hast mir jetzt im Vorfeld Gameplay-Material geschickt und die UI ist einfach voll. Also du hast, der Bildschirm ist voller Informationen, du hast extrem schnelles Action-Gameplay, es passiert richtig viel auf dem Bildschirm. Wie war so der generelle Flow des Ganzen? War das überwältigend oder kommst du da relativ fix rein? So deine Perspektive würde ich da, bevor wir einsteigen, so richtig mal gerne hören.
Also am Anfang war es wirklich, wie du gesagt hast, war erstmal ein bisschen überwältigend. Einfach überall waren Sachen zu tun und auch dein Gamepad ist komplett überladen, denn jede Schultertaste ist eine Waffe. L1 ist halt einfach die Schulterwaffe links, R1 die Schulterwaffe rechts, dann hast du noch deine Handfeuerwaffen, diesen L2 und R2 und die kannst du alle gleichzeitig benutzen, zum Beispiel. Du kannst die auch so belegen, wie du möchtest. Nachher können wir drauf eingehen, auf die Customization deines Armored Cores und so. Du hast in der Mitte hast du dein Energiemanagement, das ist dein Boost, dein Thruster. Du kannst damit einstellen, ob du jetzt länger fliegen möchtest, ob du schweben möchtest, gleiten möchtest und so weiter. Und darauf musst du halt immer drauf achten, dass das nicht irgendwie auf Null ist, weil wenn es auf Null ist, kannst du dich dann nur normal voranbewegen, kannst dann nicht dashen und so weiter. Ist halt so ein bisschen wie die Mana-Anzeige von den ganzen Souls-Games. Mhm. Nur ist ein bisschen essentieller, weil du damit nicht nur ausweichst oder jetzt Magie einsetzt, sondern du hast ja noch deine ganzen Dashes, du fliegst damit herum und das ist schon sehr, sehr wichtig, weil das Spiel auch so schnell ist. Also du siehst ja, wie schnell der Armored Core vorangeht und man muss schnell ausweichen, die ganzen Raketen kommen auf einen zu. Was sehr praktisch ist, du hast Autolock. Also du musst jetzt nicht die Gegner direkt anvisieren, sondern du musst nur ungefähr hinschauen und dein Armored Core schießt dann automatisch in diese Richtung. Aber hast optional dann auch die Lock-Funktion, indem du dann halt den rechten Bumper runterdrückst, damit du halt einfach in Verfolgungsperspektive bist, um deinen Gegner dann immer zu sehen. Was dann halt auch natürlich sehr, sehr praktisch ist. Manchmal muss man natürlich auch abstellen, weil die Kamera dann auch komplett berserk geht und was auch sehr, ja, unübersichtlich ist an einigen Stellen. Effekttechnisch also sieht man ja auch, Alter, es sind so viele Effekte auf dem Bildschirm. Ist manchmal so unübersichtlich, aber sieht auch verdammt geil aus, muss ich sagen. Also, das genieße ich. Ja.
Jetzt zum Gameplay per se. Du hast es gerade schon angesprochen, From Software natürlich, Dark Souls, Elden Ring und so weiter. Wir wissen, das ist ein Studio, das sich darauf spezialisiert hat, harte, aber belohnende Spiele auch zu entwickeln. Wie ist der Schwierigkeitsgrad gewesen? Wie ist so generell so der Gameplay-Loop gewesen? Ich habe in der UI gesehen, oben hast du vor allem bei größeren Gegnern eine Lebensanzeige und darüber so eine Stagger-Anzeige wie in Sekiro. Wir wissen, dass der Director von Sekiro hinter diesem Spiel steckt auch. Hast du da so ein paar Parallelen gesehen? Wie ist der Schwierigkeitsgrad? Hast du hier und da ein bisschen länger gebraucht? Wie war so der Flow des Ganzen?
Wie gesagt, es gibt Missionen, die hat man einfach in wenigen Minuten absolviert und dann gibt es diese Missionen, wo dann halt diese, ich würde einfach mal sagen, da sind so die kleinen Genichiros dabei, die einen so richtig abfacken. Also ich habe in der Anspielsession waren wir 10 oder 12 Leute und letztendlich haben, glaube ich, 2 Leute die komplette Preview-Session durchgespielt, weil zwischendurch gab es noch einen Gegner, den ich hier noch nicht habe, den ich hier leider nicht im Gameplay habe, der richtig bockschwer ist. Also am Anfang denkt man so, ja, super einfach, weil du hast noch einen anderen Kollegen, der dabei ist, der dir hilft. Und mittendrin verschwindet der. Und der Gegner ändert dann seine Kampfposition, verändert sich, rammt dich, macht so ganz merkwürdige Moves. Und du denkst einfach so, what the fuck? Und bei dem habe ich wirklich 1,5 Stunden gebraucht, bis ich den dann besiegt hatte. Und dann dachte ich so, ah, okay, das war geil. Das hat schon gut getan. Aber ich musste dann auch manchmal dann wieder zurück in die Werkstatt, weil ich habe auch andere Waffen ausprobiert. Ich musste dann gucken, ey, vielleicht ist es ja doch klüger, dann was anderes zu nehmen, als das, was ich jetzt schon habe. Das ist halt so, das, was ich eigentlich immer bei Souls gehasst habe, finde ich aber ziemlich cool. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht, weil es Max sind. Ich mag Max.
Wo du schon Souls ansprichst und harte Bossfights oder generell harte Fights, wie waren so die Rücksetzpunkte? Also du hast so klassische Missionsdesign, aber hast du dann relativ entspannte Checkpoints, hast du Bonfires, die du aktivieren musst, hast du Checkpoints, die automatisch gesetzt werden, wie stehen sie zum Verhältnis zu den Bossfights, musst du dann wieder länger fliegen, fahren, wie auch immer, oder sind die relativ nah beieinander, wie war so dieser Aspekt?
Da war ich positiv überrascht, dass die Checkpoints wirklich nah beieinander sind, also wenn es eine Mission war mit einem recht schweren Gegner gegen Ende, waren die Rücksetzpunkte wirklich direkt vor dem Boss. Und man muss halt nicht viel gehen. Also wenn es am Ende keinen großen Boss gibt, aber du trotzdem stirbst, kam es dann trotzdem dazu, dass man dann die gesamte Mission starten muss. Aber die waren auch nicht besonders lang. Die waren dann vielleicht so 5-6 Minuten die Mission. Und da hat es auch nicht wehgetan, wenn man irgendwie nach 4-5 Minuten gestorben ist und dann einfach die gesamte Mission nochmal neu machen muss. Auch der Weg zu den Bossen war jetzt auch nicht so wie in älteren Souls-Games, wo du irgendwie durch eine Horde von Gegnern durchrennen musst, um dann zum Boss zu kommen, sondern es war einfach direkt davor. Was auch sehr praktisch ist, du siehst ja unten rechts, da ist ja halt die Munitionsanzeige und so. Es kann natürlich sein, dass du in einer Mission bist, die 10 Minuten geht und da deine Munition verbraucht und verschossen hast. Direkt vom Boss gibt es dann eine Möglichkeit, dann halt Nachschub zu bekommen und halt auch, wie soll ich sagen, Reparaturkits zu bekommen, um dein Armored Core zu heilen, damit du dann auch full life und full health und mit voller Munition dann zum Boss gehen kannst. Und das ist dann auch der Punkt, wo dann das Spiel dann speichert, wo du dann einfach mit gesamter Munition und Energie dann zum Boss gehen kannst.
Okay. Und einfach nur, um dieses Erwartungsmanagement hier abzufrühstücken, wie sind so generell die Level aufgebaut? Kann man sich das so ähnlich vorstellen wie in einem Souls, dass du viel erkunden kannst, vielleicht hier und da eine Abkürzung freischalten kannst? Oder ist das hier alles straight, alles klar, einfach nur nach vorne und Action, 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 Bossfight und nächste Mission? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, sagen wir es mal so, wie gesagt, es ist missionsbasiert. Du bist halt in einer großen Welt, in der du dann startest. Und dann ist dann zum Beispiel, okay, wir haben jetzt 3 Punkte hier auf dieser Map. Da sind Daten, die du bergen kannst. Und dann kannst du aussuchen, welche Richtung du gehst. Das ist eines der Beispiele von den ganzen Maps. Oder hier ist ein Notfallruf, geh mal in diese Richtung. Ah. Und dann gehst du in diese Richtung und kannst auf dem Weg dahin dann halt so ein bisschen gucken, was da vielleicht zwischendurch ist, und dann triffst du auf Gegner, aber es gibt keine Abkürzung. Also du bist jetzt mit deinem Armored Core recht schnell unterwegs. Es gibt auch Missionen, wo du dann halt auch in der Lagerhalle bist oder so. Und da gibt's dann halt auch keine Abkürzung. Also das ist wirklich straightforward. Mhm. Also es ist eine Mischung aus wirklich super linear bis hin zu, okay, hier ist so eine etwas größere Welt. Jetzt ist nicht wirklich da zum Erkunden, sondern
der Schwerpunkt liegt schon so auf Action.
Ja, genau. Du kannst frei aussuchen, wo du mit deiner Mission starten möchtest. Mhm. Das war's dann auch.
Jetzt hattest du vorhin noch ganz kurz angesprochen, die Möglichkeit, deinen Mac anzupassen. Ich glaube, das ist ein relativ großer Aspekt dieses Spiels, dass du extrem viele Möglichkeiten hast, Waffen anzupassen, verschiedene Teile hinzuzufügen, die, glaube ich, auch nochmal dafür sorgen, dass du unterschiedlich dich bewegen kannst. Wie hast du diesen Aspekt wahrgenommen? Ich habe das Gefühl, wir haben ganz kurz ein bisschen was bei dir im Gameplay gesehen, dass das ziemlich viel und überfordernd sein kann, vor allem wenn man nicht sofort checkt, okay, was passiert jetzt hier, wenn ich das hier einsetze? Wie hat sich das für dich angefühlt? Bist du da relativ schnell reingekommen oder musstest du auch erstmal dich zurechtfinden?
Man muss sich ein bisschen zurechtfinden zu Anfang, aber es ist gar nicht so schwierig, weil letztendlich ist es halt, du kannst fast jedes Einzelteil von deinem Armored Core dann irgendwie anpassen. Du kannst die Beine anpassen, wie du die haben möchtest. Du kannst auch Raupenräder haben. Du kannst Ketten, so ein Kettenfahrzeug machen. Du kannst irgendwie einen Vierbeiner draus machen. Du kannst irgendwie so Gottesanbeterfüße machen und Beine. Also die haben sehr viele verschiedene, und die haben auch dementsprechend auch verschiedene Attribute, wie du vorhin gesagt hast. Also einige sind dann schnell zum Ausweichen, mit anderen bewegst du dich dann halt schneller, mit anderen bist du langsamer, aber bist dann auch vielleicht kannst dann auch dementsprechend mehr Gewicht haben, weil letztendlich ist das Fundament eines Mechs ja, sind ja die Beine. Und je schwerer und stärker die Beine sind, desto mehr kannst du dann letztendlich tragen. Und das hat natürlich dann auch dementsprechend Auswirkungen auf, wie sich dein Armored Core sich steuert. Arme, Beine, Torso, Kopf, Chipsatz, alles mögliche kannst du einstellen. Die Thruster, die Düsen an deinem Armored Core kannst du dann auch einstellen, ob sie stärker, schwächer, schneller, sich schneller aufladen. Gerade auch das Energiemanagement ist ja sehr, sehr wichtig in diesem Spiel. Da kannst du auch einstellen, ob das sich jetzt schnell regeneriert oder ob es weniger verbraucht. Da können die Leute komplett steil gehen und sich austoben. Waffentechnisch gibt es auch voll viele Waffen. Also du hast einfach die ganz typischen Handfeuerwaffen, Sturmgewehr, Maschinengewehr, Shotgun, Raketenwerfer, Granatwerfer, Plasmawerfer, alles mögliche. Du kannst die Sachen auf dem Rücken, auf deinen Schultern packen. Du hast ein Energieschwert, das dann sich dann aufladen muss. Das ist die einzige Waffe, die zum Beispiel keine Munition verbraucht, sondern ein bisschen braucht, um sich Auto zu regenerieren. Es ist sehr viel zu machen, und das war erst das erste Kapitel. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon für uns so viel freigeschaltet war, aber für mich war es halt so, Alter, es ist gerade so viel, was da ist, und ich schalte nach jeder Mission dann immer noch mehr frei. Leute, die gerne ihre Max customizen wollen, optisch und so weiter, die können auch wirklich alles Mögliche draus machen. Ich habe zum Beispiel mal einen Versuch, wie ein Gundam zu machen. Ein Typ neben mir hat seinen Armored Core so gefärbt, als würde er wie Eva 01 aussehen. Du kannst alles Mögliche machen. Du kannst die Lampen, die LEDs, die einzelnen Gelenke noch umfärben. Also viel, viel zu tun.
Wie ist denn jetzt so abschließend dein Prä-Fazit? Hat das Spaß gemacht insgesamt, als jemand, der diese Reihe noch nie gespielt hat, aber durchaus Lust hat auf Actionspiele? Ist das etwas, wo du dir am Ende gedacht hattest, okay, das gucke ich mir safe an? Oder bist du da noch ein bisschen vorsichtig? Hast du da irgendwelche Vorbehalte?
Also, ich habe generell schon eine Affinität für Mechs und mag einfach große Kampfroboter, deswegen war das schon mal ein Pluspunkt für mich. Armored Core war für mich der erste Berührungspunkt mit. Ich mag Sekiro, deswegen passt das gerade auch sehr, sehr gut zusammen. Also dieses schnelle Gameplay, schnell ausweichen, das finde ich cool. Das Frustrierende ist halt auch mit dabei, dass dann die Bossfights dich halt einfach schnell zu Klump hauen können und du die dann mehrmals machen musst. Das ist halt so, ja, muss man mögen, muss man nicht mögen. Wo ich halt dann noch so ein bisschen skeptisch bin, ist das Missionsdesign, weil das Missionsdesign ist letztendlich immer das Gleiche. Du gehst hin, zerstörst alles und das war's dann. Es ist, auch wenn es immer verschieden aussieht, manchmal läufst du dann mit anderen Armored Cores herum, die dir dann helfen. Manchmal ist es halt, okay, du gehst so ein Flugfeld, musst das zerstören, da kommt ein Boss und den musst du auch zerstören. Ach, Überraschung. Oder du gehst Sachen bergen, du gehst Daten suchen, du gehst andere Armored Cores suchen und letztendlich ist es immer suchen und zerstören. Einfach alles zerstören. Aber ich hab bis jetzt, also es ist nur das erste Kapitel, wie gesagt. Das sind halt nur die ersten 4 Stunden ungefähr. Das sind 11 Missionen. Mir wurde auch noch nicht gesagt, wie viele Kapitel kommen werden. Und es kann ja auch sein, dass ab dem zweiten Kapitel ja alles anders aussieht. Und dass dann mehr Missionen da kommen, dass Escort-Missionen dazukommen und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, es kann noch mehr kommen. Aber wenn es halt dabei bleibt, ja, ist schade. Aber trotzdem, das Gameplay, die Kämpfe, die haben mir bisher sehr viel Spaß gemacht. Und will dranbleiben. Was mich am meisten ein bisschen aufregt, ist halt das Release-Datum. 25. August, das ist genau in der Gamescom-Woche. Und dann denke ich mir halt so, Japan, denkt ihr auch an die Deutschen? Also, wie sollen wir spielen?
Mein Problem mit dem Release ist, dass ich immer noch mit Zelda beschäftigt sein werde.
Ja, das so oder so. Auch so ein kleiner Minuspunkt ist, also, grafisch, es sieht nach so, du siehst, es ist grau-braun. Entweder das ist grau oder es ist braun. Oder es ist halt alles metallic. Also, Flora und Fauna sehen halt so ein bisschen monoton aus. Aber dafür sehen die Effekte und die Armored Cores einfach 1A aus. Also es hat sich auch super flüssig gespielt. Ich habe es in WQHD gespielt und es lief einfach die ganze Zeit flüssig. Also die hatten da auch einen hochgezüchteten Rechner, die Leute bei Bandai Namco. Deswegen lief das auch ohne Probleme.
Ja, ich glaube nicht, dass man das so auf dem auf der Konsole so erwarten kann, wie du das vielleicht gespielt hast. Aber ich glaube, optisch mache ich mir relativ wenig Sorgen. Das ist, glaube ich, auch nicht so der Hauptfokus dieses Spiels. Da geht es vielmehr darum, also richtige, spratzige, schnelle, sich gut anfühlende Action zu spielen. Und das habe ich definitiv gesehen in diesem Gameplay. Ich bin niemand, der der sich als der größte Mac-Fan irgendwie beschreiben würde. Aber ey, das sieht richtig geil aus. Ich habe da wirklich richtig Lust drauf. Vor allem, und das wusste ich gar nicht, dass das halt so stark etabliert ist, dass du da halt eine sehr gute Vertikalität in den Leveln hast, dass du halt unterschiedliche Ebenen hast und dass du Plattformen hast, die dich halt sofort hoch katapultieren und dann halt direkt es weitergeht mit Gegnern und Action, Action, Action. Das kann, glaube ich, auf Dauer anstrengend sein. Das kann man nicht so lange, glaube ich, durchhalten. Aber deswegen ist dieses Missionsdesign für mich, dass es relativ kurz ist, auch gar nicht so schlimm, weil das
so Häppchen,
ja, ne? Weil das sich ganz gut portionieren lässt. Okay, ich mache jetzt 2 Missionen und dann chill ich mal und dann mache ich weiter. So lässt sich das, glaube ich, ganz gut spielen. Von daher bin ich sehr, 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 sehr gespannt. Ich erwarte jetzt auch kein Rollenspiel. Ich glaube, das ist so die größte Hürde, diesen From-Software-Namen ein bisschen zu auszukoppeln von dem, was man jetzt hier bekommt, dass man nicht automatisch denkt, okay, das wird ein Souls-Spiel mit Mac gewandt, sondern das ist halt eine eigene Reihe mit einer eigenen Historie, mit einem eigenen Gameplay. Und ich glaube, da sollte man vor allem Erwartungsmanagement betreiben. Wenn man so ein bisschen Lust hat auf Sekiro oder auf geil inszenierte Action und halt nicht davor zurückschreckt, hier und da vor einer gewissen Schwierigkeitshürde zu stehen, dann jetzt nur aus der Perspektive von außen, sieht das ziemlich attraktiv aus.
Ey, ich kann dir sagen, ich habe mir auch mit Denzen darüber gesprochen, weil Denzen auch das Spiel anspielen durfte. Und ich glaube, ich und viele andere waren vom Tutorial mega überrascht, weil es war erstmal so, oh ja, okay, lernst du erstmal die Steuerung, lernst du ein bisschen von der Welt, ballerst herum und bam, da kommt plötzlich der Boss. Und bei dem Boss dachte ich so, okay, also die Einstiegshürde ist jetzt aber plötzlich krass angestiegen. Also er hat mich dann sehr an an, wie hieß denn dieses nochmal, das Spiel von Team Ninja, was dann auch dieses Jahr erschienen ist, auch im Game Pass, Antike China und so weiter.
Wulong?
Auch Souls Games. Oh, Wulong, genau. Da war es ja genauso, wo dann plötzlich der Tutorial-Boss dann irgendwie so wirklich irgendwie von Schwierigkeitsgrad so und dann plötzlich BAM! So in die Höhe ging. Aber sobald man den Tutorial-Boss besiegt und verstanden hat, dann hat man auch theoretisch das gesamte Spiel verstanden. Mhm. Also, der Einstieg war da echt brutal, dass dieser Helikopter, den du da gesehen hast, der ist halt einfach, wo ich einfach, ey, den habe ich jetzt nicht First Try gemacht. Und storytechnisch ist es halt auch so, ey, erwartet da nicht zu viel von der Story, ne? Kommt als Söldner auf den Planeten und kriegt dann von verschiedenen Firmen eine Aufgabe und das war's.
Oh, das denkst du, warte mal ab, bis das Lore-Video von Vatividia kommt, das 3 Stunden lang gehen wird und dir erstmal schön Armored Core 6 erklären möchte.
Ja, bestimmt. Also, ich hoffe, da kommt natürlich ein bisschen mehr, aber so ein bisschen ist halt von so, ey, die Story, ich habe alles mir angehört, alles durchgelesen. Es war bisher für mich noch nicht interessant. Aber vielleicht wird das ja noch interessant, weil ich kann mir schon vorstellen, warum die gesagt haben, ey, ja, spielt nicht über das erste Kapitel hinaus.
Ah, ja.
Vielleicht ist der auf was. I see.
Hammer, alles klar. Ich glaube, das fasst alles so grob zusammen.
Also was ich jetzt auch noch durch Leaks gelesen habe, ne, es ist jetzt
juicy stuff kommt jetzt.
Das ist jetzt nichts, was mir Bandai gesagt hat, sondern das habe ich jetzt irgendwo gelesen. Es gibt anscheinend ein Multiplayer 6 gegen 6.
Wirklich?
Also das haben die irgendwo, also das japanische Boxart wurde anscheinend geleakt und da stand dann irgendwas drauf mit 6 gegen 6 mit Spectator-Modus.
Wir, das gucken wir uns an.
Ey, wenn es wirklich ein echtes, wenn es wirklich offiziell ist, dann gerne und wenn nicht, dann dann wurde ich bambuselt. Sorry, passiert.
Ob Wirt bambuselt wurde oder nicht, das werden wir spätestens Ende August erfahren. Dann kommt die ganze Geschichte raus und dann werden wir es hier nochmal in aller Ausführlichkeit besprechen. Vorher geht's aber erstmal wieder zurück zu Gregor ins Studio.
Und weiter geht es mit dem Game Talk. Das Spielejahr macht keine Pause. Weißt du, was auch noch keine Pause macht, lieber Gregor?
Was macht keine Pause sonst?
Der Schwitzer der Woche. Gregor, hast du mittlerweile Signalis gespielt?
Nee, habe ich noch nicht. Aber ich habe ja Gelegenheit, mir das auch hier anzugucken, wenn ich denn wollte, auf dem Sender, weil ich habe gehört, es soll wohl in Richtung Ende gegangen sein, das fabulöse Let's Play.
Definitiv ging es gegen Ende zu und da wurde auf jeden Fall auch geschwitzt. Und wie, das sehen wir jetzt.
Mann, ey, jetzt, ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ich hab nichts mehr. Ich sehe auch nichts mehr. Ja, na also, guck dir das an, das hast du gemacht. Ja, mal ordentlich.
Gutes Spiel, Signalis, das war der Schwitzer der Woche, der geht an Schröckert und den guten Simon. Falls ihr entscheiden wollt, wer hier als Schwitzer vertreten wird, das könnt ihr sehr, sehr gerne machen. Alle Informationen gibt es wie immer hier unten in der Bauchbinde. Vielen, vielen Dank dazu, das war der Schwitzer der Woche. Weiter geht es hier mit dem Game Talk. Wir haben tatsächlich noch eine volle Liste. Der gute Gregor war nicht faul und hat fleißig Videospiele gespielt, nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs. Ja. Gregor, wo warst du?
Ich bin in Italien gewesen, hab's sehr kurz erwähnt und hab dort Leonardo Interactive besucht, den nach ihrer Aussage ersten 100% komplett italienischen Videogame-Publisher.
Warum sollte uns das interessieren?
Weil du Videospiele magst? Oder so, ist das eine Überleitung für die Spiele oder so?
Das war tatsächlich die Überleitung, weil natürlich nett und cool, dass Italien jetzt auch einen 100% Publisher hat, aber hat dieser Publisher auch interessante Spiele?
Durchaus. Das Schöne ist ja mittlerweile, dass du jetzt nicht nur auf die ganz, ganz großen Riesenpublisher schauen musst, was interessante Games angeht, ob du jetzt kleinere Indie-Titel hast oder manche dann Entwickler kreuz und quer über die ganze Welt dann aufploppen und dann auch lokal mit dem Publisher zusammenarbeiten. Ich finde es ganz cool, dass man einfach so eine Diversität dann hat bei der Entwicklung und nicht immer nur entweder in den USA oder Japan oder sonst so dann sein muss. Primär hatte mich interessiert, die hatten zu einem Event eingeladen und es hieß, es gibt dort Neuinfos zu Simon the Sorcerer Origins zu sehen. Und Simon the Sorcerer ist vielleicht einigen von euch bekannt, ist eine alteingesessene Point-and-Click-Adventure-Marke. Also eines der Spiele, die ich damals auf dem Amiga gespielt habe, ist auch auf dem Amiga Mini zum Beispiel mit drauf. Ich hatte es im Internetcafé bei mir installiert auf den Computern, wo die Kids spielen konnten, damit die schön dann Point-and-Clicks dann spielen und nicht den anderen Kram, sondern nur die guten Sachen. Und ja, das wurde im letzten Jahr angekündigt. Leonardo Interactive published und Small Thing Studio ist der Entwickler dahinter. Die machen ein komplett handgezeichnetes Prequel namens Simon the Sorcerer Origin. Ich denke jetzt so im Kielwasser von solchen Sachen wie Return to Monkey Island, wenn solche alten, alteingesessenen Marken zurückkehren. Ziemlich cool. Was wir hier sehen, ist gerade der alte Trailer, wo wir den Game Talk aufnehmen. Ich habe schon ein bisschen was an neuer Footage gesehen. Da gab es eine umfängliche Präsentation. Ich habe auch länger mit dem Lead Designer und Narrative Director gesprochen. Ich gucke mal gleich, wie der Kollege hieß. Aber da werdet ihr wahrscheinlich noch im Nachklapp noch neue Trailer sehen und konnte mir einen Eindruck machen. Leider noch nicht hands-on. Richtig, das hat mich persönlich interessiert. Gerade was so Rätseldesign angeht und wie so Interface und alles funktionieren. Aber die sind gut dabei und haben jetzt nochmal offiziell bestätigt, dass das Spiel 2024 rauskommen wird für alle möglichen aktuellen Plattformen. Inklusive gut laufender Switch-Version, laut deren Aussage, inklusive Touchscreen-Controls, wenn man es machen möchte. Mhm. Und ich hätte gerne mal Hand anlegen wollen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, einfach wie sich die Rätsel anfühlen und wie sich das allgemein steuert. Du hast ja gerade auch vor ein paar Wochen mit Andreas gemeinsam über Return to Monkey Island ja auch mal gesprochen, genau, über euer Erlebnis. Und ich denke schon, dass die Zeit reif ist, gerade für solche Revivals von alteingesessenen Serien, dass du einmal die Leute abholen kannst, die mit solchen Games aufgewachsen sind, aber auch durch Modernisierung. Wir haben den Look gerade gesehen, das Spiel ist komplett handgezeichnet.
Ja,
von denen, was ziemlich cool ist, soll auch in etliche Sprachen dann lokalisiert, sowohl als auch wohl vertont sein. Jetzt nicht konkret Sprachausgabe in verschiedenen Sprachen da bereits hören können, aber wenn das sich so ergibt, wie die Entwickler gesagt haben.
Hat Leonardo auf jeden Fall ein bisschen Budget springen lassen.
Ja, der Leonardo ist dann eher der Publisher natürlich. Ich weiß nicht, was das Budget konkreter angeht. Ich selbst habe gesprochen, der Fabrizio Rizzo war das, der Lead Game Designer und Narrative Designer, hat sich mit mir unterhalten. Simon the Sorcerer ist so eine Marke, die schon länger brach lag, seit so 10+ Jahren ungefähr. Es gab anscheinend ein Simon the Sorcerer 5 und 6, was ich komplett verpasst habe. Also ich habe die ersten beiden auf dem Amiga oder Amiga und PC dann noch gespielt. Es gab dieses sehr weird aussehende Simon the Sorcerer 3D zur frühen PC-Zeit, also mit sehr kantigen Figuren, wobei ich glaube, das Spiel war eigentlich ganz gut gewesen. Mhm. Und danach habe ich es aus dem Auge verloren. Entschuldigung, es gab ein 4 und 5. Und 6 war ein Crowdfunding-Projekt, was aber nicht dann zu Ende gemacht wurde.
Also das sein Ziel nicht erreicht hat.
Genau, und das Spiel ist nicht dieses Crowdfunding-Projekt, aber deswegen, weil das Crowdfunding-Ding nicht gezündet hat vor etlichen Jahren, lag die Marke brach. Und die Leute von Small Thing Studios haben sich dann mit dem hier Mike und Simon Woodruff, den Creatoren, die wohl auch die Marke halten, dann abgesprochen und gesagt, hey, wir wollen was machen, das ist unser Pitch, so sieht das aus. Und die haben sie wohl so vollends überzeugt. Der Fabrizio hat auch ganz stolz davon erzählt, dass wohl einer der beiden Woodruffs sich auch ein Tattoo vom Design hat machen lassen, vom neuen Simon. Der macht wohl anscheinend überall Tattoos auf seinen Körper rauf und gesagt, hey, das finde ich so cool, da habe ich noch ein bisschen Platz für. euer Design hier. Ja, ich hätte, wenn ich ein bisschen mehr hätte spielen können, also ich hoffe, dass bald demnächst irgendwann dann auch mal Previews oder irgendwelche Demos rauskommen, wo man selber Hand anlegen kann, dann kann ich wohl selber sagen, ob das in Richtung Return to Monkey Island geht, gerade eben auch was mit den Rätseln ist, wie es mit der Steuerung funktioniert, soll sowohl Point-and-Click als auch komplett Controller-mäßig sein. Wie gesagt, auf allen möglichen Plattformen. Aktuell ist es geplant, dass es rauskommen soll, gut auf der Switch laufen. Und ja, ich hoffe, dass das Writing passt, weil es war auch durchaus einiges an Humor mit drin in den älteren Spielen. Der Fabrizio meinte auch noch, sie mussten bei der Art des Humors ein bisschen was anpassen für moderne Sensibilitäten. Ich habe es nicht mehr jetzt im Kopf, was für Early 90s Humor.
Bei Simon the Sorcerer? Echt?
Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist wirklich ewig lange her, dass ich die dann damals gespielt habe. Aber vielleicht war ja so ein bisschen 90s Humor. Dann, ne, als frühe 90er Spiele. Und ja, Story zusammenkommen. Ich habe hier eine Pressemitteilung, die abgeschickt wurde. Es gibt anscheinend kein fixes Embargo oder sowas für die Infos. Ich weiß zumindest, weil es wurde bisher noch nicht erwähnt und ich will denen die Überraschung dann überlassen, wenn der Trailer und die anderen Sachen kommen. Wir haben einen erfolgreichen 80er-Jahre-Musikstar gewonnen, dass der eines seiner erfolgreichen Lieder als Intro-Song dort verwendet. Und ihr könnt ja gern spekulieren in den Comments, wer es ist. Ansonsten werdet ihr es wahrscheinlich in ein, zwei Tagen erfahren, wenn der neue Trailer dann draußen ist.
Ich bleib auf jeden Fall gespannt. Das sieht cool aus. Also ich habe damit relativ wenig Interessantem erwartet, aber jetzt habe ich mir den Trailer hier nochmal angeguckt im Vorfeld und also der Style, der ist auf jeden Fall interessant. Jetzt muss halt nur noch das Design funktionieren.
Allein die Mühe wirklich, wenn das alles richtig schön handgezeichnet ist, eben sowas könntest du heutzutage natürlich, ja, aufwendige Modelle, aber du weißt ja, diese alle so zuppen ein bisschen am Sprite und dann wabert das so, wo alle immer so Flash-Animationen schreien, das ist ja auch dann durchaus etwas, was gängig ist, um solche Spiele dann umzusetzen. Aber hier der Aufwand, der da reinfließt, ich hoffe, wie du gesagt hast, dass dann der Rest des Spieles dann auch passt. Ja. Ne? Und nicht nur, dass die Verpackung dann schön ist, sondern dass es von der Story und vom Gameplay auch funktioniert. Es soll kein Hintsystem geben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe nochmal extra gefragt. Das ist ja auch, ich meine, Monkey Island hat ja ein Hintsystem.
Definitiv, ja.
Ja. Und die wollten so die Balance machen, haben auch viel Playtesting gemacht. Hey, wir wollen das anspruchsvoll wie die alten Adventures haben, aber bevor jetzt ein Hintsystem reinkommt, lass uns erstmal schauen, wie wir lieber am Rätseldesign arbeiten, dass wir vielleicht das mal abschwächen, vielleicht hier dann härter machen und mal gucken, was das bedeutet konkret. Also die Muße davor, wie früher in Anfang der 90er mal 3 Jahre in einem Spiel nicht weiterzukommen, weil es kein Internet und keine Lösung gibt,
die
hätte ich nicht mehr. Mhm. Ne? Zum Beispiel, ich versuche immer noch bei solchen Sachen mich so durchzuarbeiten. Ich glaub, bei Return to Monkey Island habe ich, glaube ich, ein einziges Mal das Hintsystem benutzt und mich trotzdem dadurch gerätselt, was war das, auf dem Piratenschiff, wo ich so ein Rezept mit Bananen machen musste?
Hab
ich
das echt?
Im Kopf?
Ja, du musstest auf jeden Fall, du musstest verschiedene Rezepte
geröstete
sogar.
Bananen oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr. Also bei irgendeiner der Sachen, irgendwas mit einem Zunder oder sowas, das weiß ich. Mhm. Da habe ich den falschen Denkweg, bin ich da gegangen. Da habe ich das Hintsystem benutzt, ansonsten nicht.
Das Hintsystem fand ich aber eigentlich auch ganz cool, weil es dir nicht sofort die Lösung verraten hat, sondern das war so stufenweise.
Das ist cool, ja.
Ja, es hat dir erstmal so einen Nudge gegeben, okay, hier, das könnte das sein, okay, willst du mehr, okay, hier und dann, wenn du, glaube ich, das dritte Mal oder so hast, so halt die Lösung bekommen.
Das ist so, wie ich im Internetcafé damals, wenn die Kids vorbeigekommen sind, dann Day of the Tentacle mit denen gespielt habe. Ne? Nicht so, hier, das musst du machen, sondern guck mal, was du da gerade hast. Denk mal drüber nach. Ne? Das hat so ein bisschen was hier so, ich bring dir mal was bei.
Das Internetcafé mit eingebaut im Hintsystem.
Ja.
Finde ich gut.
Das Gregor-Hintsystem.
Ob wir das Hintsystem auch beim nächsten Spiel brauchen, bezweifle ich. Daymare 1996, Sandcastle nennt
1994.
Nicht 96, bist du sicher?
1994, würde ich sagen, oder? Es gab ein Daymare 1998, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist, das ich persönlich nicht gespielt habe. Und das ist jetzt das Prequel, was Ende August kommen wird. Daymare 1994, Sandcastle.
Lol, das heißt wirklich 94. Warum sage ich denn 96?
Ich weiß nicht. Es ist 1996. Du sitzt draußen und bräunst dich.
Ja, gut. Gregor, was sehen wir hier?
Wir sehen ein Survival-Horror-Game, sehr offensichtlich von Leuten gemacht, die Resident Evil 2 Remake sehr, sehr gut gefunden haben. Da gibt's ja sau viel, was Survival-Horror, Resident Evil-inspirierte Games seit vielen Jahren angeht. Ich hatte, wie gesagt, das originale Daymare, was schon seit ein paar Jahren draußen ist. Ich hatte schon mal davon gehört, ich hatte es aber selber persönlich nicht gespielt. Und habe jetzt das Spiel bereits vor einiger Zeit bei Steam als Demo zocken können. Jetzt auf dem Event haben sie kurz vor Launch auch nochmal die Xbox-Version ein bisschen gezeigt. Aber letzten Endes, das Spiel habe ich jetzt schon auf dem PC gespielt. Also so einen großen Unterschied hätte es jetzt nicht dann ausgemacht. Ja, es ist ein Spiel, was im Jahr 1994 spielt. Und du bist nicht Teil des STARS-Teams, also nicht S-T-A-R-S, sondern des H-A-D-E-S, des Hades-Teams.
Nein.
Genauso mit dem Rücken, mit dem Aufdruck, mit den Punkten dazwischen und alles.
Das sehen wir jetzt hier auch im Thumbnail. Moment mal.
Das siehst du wahrscheinlich da auch im Thumbnail.
Ein bisschen größer.
Oder so. Und wirst zu einem Komplex gerufen, wo die Luzi abgeht und überall Blut ist und du bist mit deinem Team da drin, bist da eingeschlossen, musst herausfinden, was da los ist. Natürlich, es sind entweder Zombies oder Aliens aus einer anderen Dimension. So zu 100% kann ich es noch nicht ermitteln innerhalb des Spiels. Ich glaube, es sind wahrscheinlich Dämonen oder so. Auf jeden Fall beseelen die irgendwie die Leichen dort und stehen dann wieder auf und greifen dich an, laufen auf dich zu. Und dann ist das alles schon sehr, sehr wie bei Resident Evil 2 Remake gestylt. Wie die Menüs funktionieren, wie du die Items verwenden kannst. Auch so der Menüscreen und alles sieht sehr ähnlich aus wie die Perspektive, wie das Zielen und so weiter. Ist der besondere Gag dran oder so, dass das Alleinstellungsmerkmal ist, dass du so eine Flüssigstickstoffwaffe zusätzlich hast. Du kriegst so einen Rucksack, den du dann auffüllen kannst und damit kannst du Gegner verlangsamen und dann kannst du denen hingehen und mit so einem Punch die auseinanderhauen, Timecop-Style und auseinanderbrechen. Du musst immer schauen, dass du genug dann Charge für deinen Stickstoffding hast, was du teilweise auch für Rätsel benutzen kannst, die typischen Resident Evil Rätsel dazwischen mit hier mal Schalter umlegen und da gibt's irgendwelche Brücken, die mal ausgefahren und wieder hochgepackt werden müssen. Und dann führt das so typisch, die Demo kann man so für eine Stunde plus spielen, kann man immer noch bei Steam sich dann runterladen zum Beispiel. Ich fand's in Ordnung. Ja, also
Sieht nach einem klassischen Double-A-Spiel aus.
Ja, würde ich persönlich sagen. Also du kannst natürlich jetzt nicht erwarten von einem kleineren Team und einem kleineren Publisher, dass die so ein fest auffahren wie Capcom selber. Ja, die Spiele sind natürlich komplett durchpoliert bei Capcom, die Remakes, aber was da alles an Millionen vom Budget und Jahreszeiten Entwicklung oder sowas drinsteht, sich davon inspirieren zu lassen, muss ja nichts Schlechtes heißen. Das war hier vielleicht so ein bisschen teils sehr nah dran, ne? Wo man dann sagt, okay, da könnte man vielleicht auch noch mal ein bisschen individueller in die eine oder andere Richtung packen, aber ich habe schon wesentlich, ich will es jetzt nicht schlechtere Sachen nennen, gesehen, sondern mehr, wo man gesehen hat, oh, die arbeiten mit noch weniger Grundmitteln und versuchen dann sowas nachzumachen. Und hier hat sich schon okay angefühlt. Ich glaube, wenn man so Survival-Horror-Fan ist und jetzt in Richtung AA mal was in die Richtung bekommen kann, bis das nächste Resident Evil rauskommt, ich werde es mir jetzt auch noch mal konkreter angucken, wenn es da ist. Einfach so, wie fühlt sich die Steuerung an? Wie kommst du mit den Ressourcen zurecht? Sind die Rätsel gut? Story kann man eh nicht wirklich viel auf bei einem Survival-Horror-Game geben, muss man sagen. Ne? Oh, überall Logs und dann sind wieder Monster und alles. Oh, eine Sache, die noch speziell war, war, dass anscheinend die Seelen dieser Monster, die können in andere Leichen rein und die stehen dann wieder auf. Du musst also immer dann aufpassen, wenn du ein Monster killst, ist nicht tot, sondern seine Seele steigt auf und die musst du dann kaputt hauen nochmal.
Das hat aber auch so ein bisschen Resident Evil-Vibe. War das im ersten Teil nicht auch so, dass Zombies wieder aufstehen können?
Ja, die hier Crimson Heads meinst du aus Resident Evil 1 Remake. Mhm. Da gab es welche, die musst du dann abfackeln, dann stehen die wieder auf. Hier ist es direkt sofort, wenn du die killst, steigt dann so ihre Seele, was auch immer ist es, auf. Und wenn du nicht aufpasst, dann kann die direkt in die nächste Leiche rein, um
eigentlich das weiterzumachen.
Ja, auch mit dem Stickstoff und alles. Also die haben sich schon ein paar kleine Gedanken gemacht. Und ist auch ein Spiel, was bei Leonardo Interactive im Publishing reingedrungen ist. Und da haben sie nochmal explizit ein bisschen das auf der Xbox gezeigt. Auf PC war es aber auch vollkommen in Ordnung, wo ich es gespielt habe.
Ich gucke mir gerade den Preis an, gibt's aber natürlich noch gar nicht, denn es ist noch gar nicht offiziell erschienen. Veröffentlichungsdatum für den PC zumindest, 30. August 2023. Und hier kann man sich eine Demo runterladen, wenn man denn Lust drauf hat. Aber wie Gregor schon meinte, nicht das nächste Resident Evil erwarten, sondern vielleicht die Erwartung ein bisschen zurückschrauben. Hier ist nicht alles gepolished, sondern ein bisschen reduzierter, aber vielleicht dafür umso charmanter.
I don't know. Ja, das originale Daymare 1998 kam September 2019 raus. Und hier alle Rezensionen größtenteils positiv. Mhm. Kürzliche Rezensionen ausgeglichen. Oh, mal gucken, was da im Argen gewesen ist. Vielleicht zu teuer für den Inhalt hier. Mal gucken. Okay, hier sehe ich einen Daumen runter Review, aber es sind nur 37 Emojis mit. Ah, da siehst du es gerade, ne?
Yeah, played for about 30 minutes, then decided to uninstall.
0,6 Stunden gespielt. Ja, passt ja von der Zeit her. Bad game, terrible writing. All this back in 92 was confusing, cringe, aber es ist 98. Na gut, das sind nur die aktuellen Sachen, die wir jetzt hier gerade sehen. Und Das sind alles Reviews von Leuten, die unter einer Stunde gespielt haben. Obwohl, hier haben wir einen mit 4,4 Stunden. Terrible writing. Das ist
ein bisschen Pixelkunst.
Alle, die ein bisschen länger haben, scheinen die Daumen eher hoch zu sein auf der ersten Seite. Check die Demos aus.
Das ist ja interessant. Ich frage mich, warum, aber kürzlich jetzt auf einmal, weil da müsste ja irgendwas nachgepatcht sein oder so. Das macht ja relativ wenig Sinn.
Ja, ich weiß
auch nicht. Oder eine Review-Bombing-Kampagne mal wieder oder so ein Shit.
Ja, das kann man, glaube ich, nicht so absehen, ob sowas passiert ist oder nicht. Und es geht im Endeffekt auch nur um 40 Reviews innerhalb des letzten Jahres oder wie viel
genau,
das ist.
Und am wichtigsten, hier geht's um Daymare 1998. Du hast gerade von 94 gesprochen.
Genau, das war 98, das alte Daymare, und das neue ist das Prequel 1994.
Okay, das soll's dazu gewesen sein. Ich find's irgendwie, dadurch, dass das halt so nicht so durchgepolished aussieht, sieht es auch nicht so gruselig aus. Und dadurch könnte ich mich
da sehen. Könntest du mal, check die Demo aus. Stündchen ungefähr kann man spielen bisher. Und der 30. ist ja auch nicht so weit. Direkt nach der Gamescom.
Definitiv. Gregor, das ist nicht das Einzige, was du dir angeschaut hast. Du konntest
noch was?
Ja, tatsächlich. Du hast hier auf dem Sender ein bisschen spielen können mit anderen Menschen. Ich glaube, Wirt war mit dabei. Steffen Giel, wenn ich mich nicht irre. Krogi. Es ging natürlich um Exo Primal, das neue Spiel von Capcom, und das würde ich schon in Richtung AAA einkategorisieren. Das ist das neue Spiel von Capcom, das anfangs nach Dino Crisis aussah. Und ich wette mit dir, dass das mit Dino Crisis begonnen hat, bis sie sich gedacht haben, okay, nee, eventuell machen wir da so ein Online-Ding draus und eine neue Marke. Du hast auf jeden Fall Dino Crisis gespielt, davon gehe ich fest von aus. Ja. Wie ist so deine Erwartungshaltung gewesen und vor allem, wie war danach dein Eindruck, nachdem du ein bisschen gespielt hast?
Ja, also ich habe jetzt maximal, ich habe ein bisschen vorher selbst mich reingespielt, um mich ein bisschen einzugewöhnen. Man kann es ja da gibt es ja auch Story-Missionen, die man spielen kann. Also man wird wohl auch Solo spielen können mit anderen Leuten im Internet, weil es ist ja so, eher so ein Squad-Based-Shooter, wo man Teams gegen andere Teams antreten in verschiedenen Sachen. Ich bin da absolut bei dir. Ich glaube auch, dass es aller Wahrscheinlichkeit da ist. Also es ergibt keinen Sinn, warum es nicht Dino Crisis heißt, ne? Wenn du eh so ein großes Dinosaurier-Franchise hast. Ich glaube, Capcom sind mittlerweile, haben genug Voraussicht zu sagen, hey, wenn wir kein anderes Dino Crisis-Produkt haben, was mehr in Richtung Survival Horror geht, weil das ja das die Grundlage von dem Franchise gewesen ist, wir würden die Leute nur abfacken. Wenn wir das Dino Crisis nennen, dann kein richtiges Survival Horror Ding haben, denken wir zurück an Metroid Prime Federation Force, wie das dann durch die Mangel genommen wurde, weil kein anderes Metroid parallel da war. Und die haben hier, also einer der Charaktere hat auch das komplette Regina-Outfit an, also die Protagonistin aus Dino Crisis. Die haben das nicht von ungefähr gemacht. Production Values sind sehr hoch, würde ich sagen. Also alleine, wie die Cutscenes aufgebaut sind, wie die grafischen Effekte und alles sind, die haben sich schon Gedanken gemacht. Es ist letzten Endes, und das ist nicht unbedingt mein Metier, muss ich sagen, dieses Squad-Based Multiplayer-Dinger, der nächste Versuch von Capcom nach den ganzen Resident Evil Bonus-Multiplayer-Dingern, wieder ein Multiplayer-Ding zu schaffen, was so ein bisschen Fuß fassen wird in der ganzen Fortnite und was ist PUBG noch aktuell? Wahrscheinlich.
Ja, ne? Doch, definitiv. Also vielleicht nicht hier, aber in Asien ist das Ding riesig. Ja.
Also nee, nicht, dass es man es direkt miteinander vergleichen kann. Das hat natürlich dann auch schon seine eigene Identität. Man ist zu fünft unterwegs in Fünferteams und tritt parallel gegen ein anderes Fünferteam an, von denen man nur dann Schemen sehen kann. Es hat sich für mich fast wie so eine Quizshow mit Schießen angefühlt. Also so, stellt euch in dem Level an die Stelle hin, ihr müsst alle zu dem Punkt und jetzt wird Frage 1 gestellt, respektive ihr müsst diese 17 Dinos abschießen und dann dürft ihr rüber zu der Location und dann gibt's jetzt Frage 2. Ich meine einen großen Triceratops, der aus einem Dimensionstor rauskommt, der sich nur am Hintern treffen lässt und dann macht man mehrere dieser Runden durch, wo man durch die Level geht und verschiedene Arten von Dino-Wellen dann wegballert, bis dann so eine Finalrunde kommt. Und da war sowas, so ein Konvoi beschützen und man muss dann mit dem Konvoi zuerst dann kommen und die anderen aufhalten, dass man die sich gegenseitig dann mit dem anderen Team auch nochmal bekämpft. Oder es gab auch mal einen Shootout, den man so dazwischen hatte. Also alles so in Runden aufgebaut, dass du so dann insgesamt, was weiß ich, 25, 30 Minuten an so einem Match dann sitzt. Und dann wird so typisch, hey, du hast hier eine Lootbox gefunden, mach mal auf, oder ist ein anderes Kostüm oder eine Emote oder irgendwas drin. Hab's jetzt mit Maus und Tastatur gespielt. Kann man
echt
spielen damit?
Ja?
Also wir hatten auf dem PC jetzt hier gezockt und bei den ganzen Kombinationen und alles, so von wegen, ah, okay, warte mal, ich muss dann den Super Special aktivieren, das ist auf der Taste hier nochmal mit drauf. Warte mal, ach, ich kann Anzüge wechseln die ganze Zeit, wenn ich sie zur Verfügung habe, dann kann ich meine Rollen auch mitten im Kampf wechseln zum Beispiel.
Verstehe.
Sodass du nicht angewiesen bist und sagst, okay, ich habe einen, der nur ein Scharfschütze ist, aber jetzt will ich mal der Tank sein, der mit dem Schild dann Gegner wegschiebt. Wer das wohl gut drauf hat, kann, denke ich mal, seine Loadouts dann auch anpassen und adaptieren mitten im Match, ohne dass es so weit geht. Es war schon fun und die Politur ist da. Es ist nicht wirklich meins. Also ich werde das jetzt nicht groß weiterspielen, außer mal reinschauen, ob die Story vielleicht nochmal interessant irgendwo da wird. Wenn es für die Leute da draußen klappt, die sowas mögen, vielleicht hat Capcom endlich mal ein Spiel, was bei denen dann zieht, wo sie länger nochmal die Publikum halten können. Es ist ja auch im Game Pass mit drin.
Ach echt, okay.
Also wenn du es auf der Xbox spielen möchtest, kannst du ja eh mal probieren und schauen, wie es passt. Und kann jeder mal seine Meinung mal selber dazu machen.
Ich finde es ganz interessant, dass das voll nach, wie heißt es nochmal, EDF, Earth Defense Force aussieht.
Ja.
Mit den schieren Horden an Dinos, die quasi Bildschirm ausfüllen sind.
Ja.
Ich glaube, dass die halt echt schon in diese Ecke irgendwie gehen wollten und dem halt nochmal ganze, wie du meintest, Politur gegeben.
Wenn es richtig EDF-Style, das war auch nicht so richtig nie meine Serie, muss ich sagen. Aber ich erkennt den Appeal natürlich, wenn du dann einfach Massen von Monster, was bei EDF sind, Insekten, oder?
Ja.
Na, die dann überall Riesenameisen und alles, wo du dann mit deinen Waffen riesige Schneisen dadurch, also ist auch das Dynasty Warriors Phänomen eben, ne? Dass du möglichst viel Herz da anrichtest und alles kaputt machen kann. Hier, dadurch, dass es in Wellen sind, siehst du zwar die Massen an Dinos, ich hatte immer das Gefühl, so ein bisschen Start und Stopp. Ne? Also nie den Eindruck, okay, jetzt warte ich mal richtig durch einen kompletten See von Dinos, was nochmal nett wäre. Kann auch sein, dass es alles in den anderen Missionen oder späteren Locations oder so stattfindet, aber dann sowas fände ich nochmal interessant, EDF oder nimm mal Dead Rising oder sowas, wo auch ja das der Appeal dran ist, dass du diese Massen an Gegnern hast, durch die du dann durcharbeiten kannst. Sowas würde ich dann Singleplayer spielen. Gib mir massenhaft Dinos, die von überall auftauchen, mach da ein bisschen Sandbox mit rein, Dead Rising Style, und lass mich da einfach mal dann kaputt hauen.
Service Games ist aber generell auch nicht so wirklich dein Steckenpferd, ne?
Nee.
Du hast dich da nicht so richtig reingehört.
Das interessiert mich einfach nicht. Ich bin da dafür zu viel Misanthrop wahrscheinlich, um dann online zu spielen.
Ich glaube, es geht nicht mal primär darum, dass du Misanthrop bist, sondern vielmehr, dass solche Service-Games auch wirklich dafür designt sind, dass sie dich halten. Dass du halt nicht was anderes spielst und dass du primär dich halt wirklich da committest und deine Zeit investierst, dir Skins dazu holst und so weiter. Und da halt so eine richtige, hört sich pathetisch an, aber so eine parasoziale Beziehung aufbaust. Destiny, World of Warcraft, die haben ja ähnlich oder funktionieren zum Teil auch immer noch genauso, dass du hunderte von Stunden da investierst, jede Season mitnimmst und so weiter. Und mir geht's da ähnlich, nicht weil ich Online-Spiele generell abgeneigt bin, sondern vielmehr, weil ich das unattraktiv finde, wenn Spiele so länger an Menschen ziehen und sie wirklich halten wollen. Natürlich kann man sich das immer für sich selber entscheiden und ganz gut selber portionieren, wie man Spiele letztlich konsumiert. Aber wenn ich so in meinem Umfeld schaue, bei den wenigen Leuten tatsächlich, die halt sich wirklich committed haben, die spielen relativ wenig, abseits von den Spielen, die jetzt eine höhere Aufmerksamkeit erfordern.
Ja, das ist eh nochmal, glaube ich, ein Thema für eine Komplettfolge. Sicher so ein Game Talk Spezial, einfach mal so verschiedene Perspektiven. Wer geht in solchen Spielen auf? Du hast ja auch dann nicht nur die parasoziale Komponente, sondern wirklich die soziale Komponente. Viele nehmen das ja auch eher als Mittel, so mit seinen Freunden dann gemeinsam zu spielen oder Freunde zu machen und dann seine Zeit zu verbringen. Aber das, was du erwähnt hast, natürlich auch, darf man nicht aus dem Auge verlieren, damit diese Spiele einen so lange halten können, Da ist immer im Gedanken, wie können wir dir weniger Spaß pro Minute geben und das mehr verteilen und auseinanderzerren. Ne? Wie können wir dir immer die Karotte dann davor halten und wo kommt das Endorphin ausschütten mit mach mal die Lootbox auf und dann ploppt der Bildschirm auf und guck mal, was für einen geilen Anzug du hast. Mhm. Und Malibu Stacy hat jetzt einen neuen Hut und alles, wie auch bei Free-to-Play-Games, die ja auch dann so aufgebaut sind. Und da muss man eben gucken, ob man auf diese Art von Grind sich einlassen möchte. Hat man dann den Spaß dran? MMOs funktionieren ja auch auf die eine oder andere Art dann so und ob man auf diese Art Spaß findet, ohne das alles in einem geballten Stück von 15, 20 Stunden Story ja. und Gameplay dann drin ist, wo ich dann auch sagen kann, so präferiere ich das meistens. Oh, das war jetzt cool, schön, dass es durch ist. Mhm. Ja? Sage ich auch über Tears of Kingdom, sage ich auch über Final Fantasy 16 oder Resident Evil 4, war cool, wo ich die gespielt habe, aber dieses Haus ist jetzt sauber.
Total, ich kann das komplett nachvollziehen und damit, ich möchte auch nicht sagen, dass man das nicht auch bei Service-Spielen haben kann. Ich bin jetzt niemand, der meint, okay, das ist generell scheiße. Ich habe hier öfter Fortnite mitgebracht, weil ich die Idee dahinter einfach geil finde und das ist durch und durch ein Service-Game. Ich habe für mich aber das System gefunden, dass ich mal immer in eine neue Season reinschaue, weil sich immer die Map verändert, auch die Idee dahinter verändert, du hast neue Gimmicks und aktuell ist eine Season, wo du halt in der Wildnis dich primär aufhältst und Wildnis gethemed ist und die gibt mir halt überhaupt nichts, die macht mir nicht so viel Spaß und da habe ich auch überhaupt keine Skrupel zu sagen, nee, das lasse ich jetzt mal für 3 Monate liegen, bis mal die neue Season kommt, dann gucke ich mal rein und dann habe ich da im besten Falle eine gute Zeit mit und hol mir, das mache ich so lange, bis es ein T-Shirt wird, Gregor.
Es ist sehr, man muss noch ungefähr 25 Mal, dann geht das schon. Ey, alles rein persönliche Präferenz, ja, also jeder kann, es gibt so viele verschiedene Arten von Spielen, so viele verschiedene Arten von Erlebnissen, dass jede Person für sich selbst dann schauen kann, auf was, wie man seine Zeit verwendet, weil das ist ja, wir wollen ja etwas Schönes haben, mit dem wir unsere Zeit dann vertreiben können, mit dem wir Spaß haben können, ob das jetzt mit anderen Leuten online ist oder du erlebst gerne ein Adventure, ich habe dann mehr Spaß, wenn ich eine Story dann nachspielen kann oder mich irgendwo gameplaymäßig ausdrücken kann, ohne dass ich auf irgendwelche Online-Connections angewiesen bin. Und okay, Misanthrop ist immer sehr übertrieben natürlich da, aber als Introvertierter ist es dann eben wesentlich angenehmer, wenn ich dann nicht mit 1000 Leuten online gleichzeitig agieren und interagieren muss, sondern ich mache mir mein Erlebnis selbst. Das ist gut.
Interessant, das aus der Perspektive zu sehen. Diablo zum Beispiel ist auch so ein Ding, das ich explizit nicht angefasst habe, weil da so ein riesiges, ich habe das Gefühl, dass da so eine riesige Checkliste mitkommt, wo du halt richtig für schwitzen muss, gefühlt. Und jetzt wurde Season 1 angekündigt, also geht es dann noch weiter, nachdem du das Spiel beendet hast. Ich finde das echt geil, das sieht richtig cool aus, aber ich glaube, das werde ich die nächste Zeit nicht anfassen.
Ja, ich habe so ein bisschen den Appeal an Diablo nochmal, ich sehe den schon. Also ich bin ja auch ich habe das nie richtig gespielt, keins von denen. Ich habe den Sinn nicht gesehen damals in Diablo 1 und wegen, okay, ich setz mich da hin und klick nur einfach auf die Maus. Die ganze Zeit kein Ausweichen, kein Blocken, kein sonst was soll denn das? Ne? Aber es ist natürlich die ganz andere Loop, die dich dann da reinzieht, mit Loot dann machen und immer wieder auf die Runs gehen. Ich glaube, zu Resurrection habe ich mal einen Stream gemacht und so, ah, so ist also Diablo 2, das finde ich aber interessant. Aber die haben selten für mich den Appeal, vielleicht probier's noch mal mit Diablo 4 jetzt noch mal ein bisschen länger oder so. Da waren einfach zu viele Spiele, die ich sonst mag, dass ich jetzt nicht wirklich Zeit aktuell in Diablo 4 investieren konnte. Es hat mich nie in seinen Griff gehabt. Das Einzige, was ich länger online gespielt habe, ist wirklich Final Fantasy 14, aber das auch über 10 Jahre verteilt immer wieder mal, weil ich da auch noch Beiträge und Streams und alles gemacht habe. Aber so, weil du auch einen guten Part mittlerweile wirklich solo machen kannst. Dann.
Stimmt, stimmt. Schreibt uns gerne hier unten in die Kommentare, wie ist so eure Beziehung zu Service Games? Ich gehe sehr stark davon aus, dass der oder die ein oder andere von euch Online-Spiele spielt, sei es Destiny, immer noch World of Warcraft vielleicht.
Klar.
Overwatch ist auch so ein Ding, hoffentlich werdet ihr nicht beleidigt im Vergleich zu mir.
Overwatch 2 ist jetzt immer noch aktuell. Hassen die Leute das noch alle oder ist es jetzt wieder okay?
Oh ja, nee, da sind Leute nicht gut drauf zu sprechen mit, weil jetzt Singleplayer Missionen angekündigt wurden, aber nur ein paar und die nächsten Singleplayer Missionen kriegt man die nächsten 2 Seasons nicht. Also neue Missionen werden dann auch noch auf sich warten lassen. Und der Hauptstory, der Hauptstory-Modus wurde ja, wie wir alle wissen, gecancelt. Und das war ja eigentlich die Grundlage, warum man Overwatch 2 gemacht hat. Also das war die Begründung, wir machen ein Sequel, weil hier Story und so weiter und so fort. Ganz, ganz schwieriges, heißes Thema. Bin da nicht gut genug drin, deswegen lassen wir das mal außen vor und besprechen das, wenn wir hier Leute haben, die sich damit auskennen. Wirt kennt sich auf jeden Fall auch noch mit dem ein oder anderen Spiel aus abseits von Armored Core. Der hat sich nämlich nicht nehmen lassen und meinte, Elias, ihr habt noch mehr gespielt. Lasst uns darüber sprechen.
Komm, das ist eh am Abend nicht genug zu tun.
Er hat unter anderem Blue Protocol und Dave the Diver mitgebracht. Fand er beides interessant? Fragezeichen. Das erzählt er uns jetzt hier in unserem kleinen Gespräch.
Falls ihr gedacht habt, das war schon mit Wirt, ha! Falsch gedacht, er spielt natürlich noch ein klein wenig mehr. Nicht nur Armored Core, sondern auch Blue Protocol. Das hast du dir auch bei Bandai angesehen, oder?
Nicht direkt bei Bandai, jetzt kommt die kleine Krux. Also, das ist ein Spiel, was von Bandai Namco entwickelt wurde in Japan und schon erschienen ist. Aber hier im Westen, für uns hier in Deutschland, kommt das Spiel erst nächstes Jahr und wird von Amazon Games gepublished. Das heißt, Amazon Games hat mich in dem Fall eingeladen, mir das Spiel anzuschauen. Und hierbei handelt es sich um ein MMORPG im Anime-Look. Und es wird Free-to-Play sein, erscheint aber erst 2024. Ich muss sagen, ich konnte bisher noch nicht sehr viel spielen. Und für ein MMORPG, wir wissen alle, das sind Zeitfresser. Dafür braucht man halt viel Zeit und leider hatte ich in dem Fall nicht so viel.
Ich muss da kurz einhaken. Wir haben jetzt so viele Anime-Spiele. Wir haben Spiele im Singleplayer, jetzt einige auch im MMO-Bereich, vor allem hier Genshin Impact, das neue Spiel von den Genshin-Leuten. Wie heißt denn das nochmal?
Honkai Star Rail, ja. Aber das ist kein MMO. Das
genau,
sind alles keine MMOs.
Ja. Das sind keine MMOs, aber die haben natürlich so einen Online-Einschlag. Das ist jetzt ein full-fledged MMO, das sich auch explizit an Online-Spielerinnen und Spieler fokussiert. Warum brauchen wir das? Warum ist das auf irgendeine Art und Weise außergewöhnlich? Ist das überhaupt außergewöhnlich? Wie war so dein Eindruck?
Ja, das ist das Ding. Ich habe, wie gesagt, nur eine Stunde gespielt und die ersten Minuten habe ich damit verbracht, halt im Editor dann meinen Charakter zu erstellen. Das war halt meine Pflichtaufgabe. Die meinten so, ja, okay, spiel mal den Editor, guck dir das mal alles an. Und ich sagte so, okay, solider Editor für ein Anime-Game, muss ich sagen, bin ich positiv überrascht gewesen, weil ich habe einmal recht negative Erfahrungen bei zum Beispiel so Dragon Ball-Editoren gehabt. Da sind halt einfach alle Augen, die du aus Akira Toriyamas Videospielen kennst und die kann man halt einfach nicht anpassen.
Du spielst
oder
gefühlt immer
so halt einfach Nasen.
Du spielst gefühlt immer so ein Tenshin Han mit anderer Frisur.
Genau, es ist halt immer so ein Low-Budget Akira Toriyama-Charakter, den man spielt. Und hier kann man halt so ein bisschen sich mehr austoben. Man kann auch bei den Körpermaßen halt sich ein bisschen anpassen. Die Gesichter, die Augen, die Nase kann man halt hier und da schieben und anpassen. Wo ich sagen muss, okay, für ein Anime-Spiel ist das okay. Aber da gibt's andere Spiele, wie zum Beispiel in Black Desert, wo die Monetarisierung schrecklich ist. Wo das einfach viel, viel besser geht. Wo du einfach siehst, Alter, da hast du einen Editor, da sehen die Charaktere so aus wie die Menschen, nachdem sie die nachgeformt haben. Aber ist halt auch kein Anime-Spiel, denn da geht das Spiel ja mehr in das Realistischere. Und deswegen ist ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil die Ansätze der Optik halt anders sind und dementsprechend auch schwieriger anzupassen sind. Als ich damit fertig gewesen bin, kam dann das Tutorial und dann muss ich sagen, ja, Gameplay ist Standard. Du hast 5 verschiedene Klassen, die gibt's eine schnellere, eine langsamere, eine durchwachsene, so eine mittlere Klasse. Aber jetzt kommt das Interessante, denn die Waffen, die Klassen, die man auswählt, sind letztendlich nur die Waffenklassen, denn die wirklichen Klassen kann man sich dann im Spiel einfach anpassen. Das heißt, du spielst einen großen Typ mit der Axt, da denkt man sich einfach, okay, das ist ein Tank. Aber du kannst ja auch sagen, nee, das ist kein Tank, das ist ein Healer. Du nimmst dann irgendwie jemanden, der dann schnell kämpft und sagst dann, ja, nee, der ist jetzt der Tank. Du kannst dann halt die Attribute des Charakters anpassen. Letztendlich ist es nur die Waffengattung, die du aussuchst und die Klasse, die kannst du dann im Spiel dann anpassen, wie du haben möchtest. Was ich recht interessant finde. Also man ist dann halt nicht so wirklich auf diese eine Klasse dann eingeschränkt, sondern kann sich dann frei einstellen, wie man die haben möchte, sondern es ist halt nur die Waffengattung, die man aussucht. Mhm. Interessant fand ich dann auch die Story. Natürlich ist man wieder ein Charakter, der dann ohne Erinnerung aufwacht.
Oh nein, wirklich? Einer Person, die
ja, natürlich, es ist doch immer das Gleiche. Aber jetzt kommt das Besondere, wo ich tatsächlich ein bisschen gelacht oder sogar geschmunzelt habe oder was auch immer. Ich fand die Idee ganz gut, weil diese Person, die dich da aufweckt, meint er so, ja, möchtest du mich begleiten und hier, ja, hier ist ein Gästebuch, den muss ich mal eintragen, weil wir hier in diesem Hotel eingecheckt sind und dann unterschreibt dein Charakter da und dann stellt er, ja, ich hab dich verarscht, das ist jetzt, du bist jetzt mein Sklave, du wirst jetzt für mich arbeiten müssen, du hast dafür unterschrieben. Und ich dachte so, wait, oh, Moment. Ja, du musst jetzt all deine Schulden für mich abarbeiten. Ich dachte so,
Tom Nook all over again.
Yeah, Tom Nook all over again. Und ich dachte so, okay, das ist mal was ganz anderes. Und genau als der Moment dann kam, wo ich dachte, okay, jetzt will ich mehr über die Story wissen, hieß es, nee, jetzt lauf mal ein bisschen durch die Welt. Ah, und ich dachte, okay, lauf ein bisschen durch die Welt. Aber das ist ja nicht das, was ein MMO ausmacht, finde ich, ne? Also ich finde es toll, dass ich da durch die Welt schon rennen konnte. Ich durfte ein paar Mobs klatschen. Ich durfte mir ein paar Dörfer anschauen. Aber ich möchte die Hub-Welt anschauen. Ich möchte gucken, was man mit anderen Spielern machen kann. Ich möchte angeln gehen. Man kann angeln gehen. Ich möchte jetzt gucken, was man so nebenbei des Spiels noch machen kann. Und natürlich auch die Quest und das, was so eine MMO ausmacht. Was macht es süchtig? Warum sind auch coole Quests dabei? Nicht irgendwie nur eine Fetch-Quest, wo du einfach nur geh dorthin, sammel das ein, komm wieder zurück. Oder geh dorthin, klatsch 20 dieser Gegner, bring mir deren Route und bring sie zurück. Und ich möchte halt wissen, ob es solche Missionen gibt oder halt auch bessere und neuere Missionen, weil diese ganzen Fetch-Quests, die brauchen wir halt alle einfach gar nicht mehr. Das, was ich gesehen habe, war einfach, ja, kannst ein bisschen rumrennen, hast einen Mount, der dann auch cool aussieht, aber ich bin verwöhnter Singleplayer-Spieler, der da mittlerweile von seinem Gefährt natürlich auch Sachen einsammeln muss und einsammeln möchte. Ich steige von meinem Pferd runter und muss dann die Sachen einsammeln. Ich kann vom Reittier aus halt keine Sachen einsammeln, wo ich aber denke, Komfortfunktion, baut sie doch ein. Also selbst ein Pokémon, das so aussieht von vor 20 Jahren, hat das mittlerweile drin und auch Elden Ring hat das drin. Ja gut, vielleicht ist beim MMORPG das Tempo natürlich auch anders. Ne? Man hat ja andere Erwartungshaltung, man spielt das natürlich auch ganz anders. Aber ich so als gewohnter Singleplayer-Spieler war da noch so, da hättet ihr doch was machen können. Vielleicht kann man da was machen. Abseits davon, ein bisschen noch rumgerannt, mir alles angeschaut, gab es dann auch einen Dungeon Run, den ich auch echt spaßig fand. Also zu sechs durch einen Dungeon zu rennen, alle Gegner zu kloppen, am Ende einen großen Boss. Alter, die Effekte, die sind ist ein Overkill. Also wenn sechs Leute einfach so auf verschiedene Gegner schlagen und ihre Magie einsetzen, also hier und da blitzt, hier explodiert was, da explodiert was, komplett unübersichtlich. Aber wie gesagt, ich finde sowas manchmal auch ziemlich cool. Hat nicht geruckelt oder so. Finde ich gut. Grafik hat mitgemacht, alles war in Ordnung. Und das war's dann leider auch von der Anspielsession. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich da halt nicht mehr gesehen habe. Ich hätte gern mehr gesehen. Weil, wie gesagt, ein MMORPG so in einer Stunde abzufrühstücken ist schwierig. Also da jetzt eine ordentliche Preview oder so einen ordentlichen Ersteindruck zu machen, finde ich leider sehr, sehr schwierig. Ich konnte mir zwar noch eine andere Klasse anschauen in der Zeit, aber das war es dann leider auch.
Ja, eine ausführliche Preview erwarten wir jetzt, glaube ich, ja auch nicht. Mir war es einfach wichtig, mal so den Ersteindruck zu hören, weil das dann doch, ich finde es optisch ganz interessant, obwohl wir viele Anime-Spiele haben, wie ich eingeleitet habe, aber trotzdem hat das irgendwas, finde ich. Ich weiß nicht, ob es.
Was von Tales?
Ja. Ich glaube, du hast recht. Es läuft auch so verhältnismäßig flüssig. Das kombiniert mit dem Look sieht das irgendwie interessanter aus als das, was man so bisher gesehen hat. Aber ja, ich bin kein geübter MMO-Spieler, deswegen habe ich dir jetzt den Inhalt überlassen. Finde ich ganz interessant. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass wenn das Ding erscheint, dass du dir das mal ausführlicher anguckst und dann kannst du ja nochmal darüber berichten, wenn du möchtest.
Ja, werde ich definitiv machen und wie gesagt, das Spiel wird ja nächstes Jahr erscheinen und ist Free-to-Play. Also, das hindert ja nahezu niemanden, das Spiel zu spielen. Es sei denn, niemand möchte keine Zeit ausgeben. Das ist so das einzige Manko, ne? Zeit.
Ja, die Zeit haben wir noch für ein letztes Spiel. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was du darüber erzählst. Ich habe das, glaube ich, letzte Woche im Game Talk schon mal ganz kurz angerissen. Und mittlerweile hat es größere Wellen geschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Oh.
Wirt, du hast Dave the Diver gespielt, hat sich über 1 Million Mal innerhalb weniger Tage verkauft, ist ein neues Steam-Spiel, man würde sagen Indie, aber wurde von Nexon gepublished, glaube ich sogar.
What?
Ja, so klein sind die, ist der Publisher zumindest nicht dahinter. Fest steht aber, dass sich die Investition auf jeden Fall gelohnt hat. Es ist ein sehr, sehr interessantes Spiel mit einem, ja, ich würde sagen, süchtig machenden Gameplay-Loop. Wie hast du so Dave the Diver empfunden? Kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, worum geht's da eigentlich?
David Diver, wie soll ich sagen, es ist eine Mischung. Kann man sagen, dass es so eine Art Roguelike-Taucherspiel ist?
Ja, ich beschreibe es ganz.
Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben kann.
Ich beschreibe es ganz gerne als Erkundungs-Management-Spiel. Also du hast einen zweigeteilten Gameplay-Loop. Du tauchst zum einen in das Meer und ballerst alles weg, was dir so vor die Flinte kommt, an Fisch, dass du dann im zweiten Teil für dein Sushi-Restaurant brauchst, wo du den Fisch, den du gefangen hast, zu Sushi verarbeitest und verkaufst. Und das alles in einem kleinen Management-Simulationsspiel, würde ich jetzt einfach mal so aus der Hüfte geschossen sagen.
Ja, Management-Simulationsspiel und dann noch ein bisschen Overcooked, weil du ja als Kellner ja auch noch arbeitest und den Leuten dann halt noch ihre Sushi bringst, Bier einschenkst, Tee einschenkst, Wasabi ready machst und so. Also diese Kleinigkeiten. Und auch bei diesem Tauchspiel, es verändert sich ja immer. Dieses Level, wo du dann immer zum Tauchen runtergehst, es verändert sich auch immer, weshalb es ja so besonders ist, weil am Anfang des Spiels kommt ja der Manager auf dich zu und meint so, ey Dave, hier ist das blaue Loch. Also die nennen das halt so, ich würde mal sagen, das ist einfach das All Blue aus One Piece, von dem Sanji immer träumt. Und das verändert sich dann immer, geht dann runter, geht tauchen, fängt dann verschiedene Fische, macht seine Ausrüstung dementsprechend besser, kann dann tiefer runtertauchen und dann kommen immer neue Leute dazu, die dann sagen, ey Dave, könntest du mal eine Aufgabe für mich machen? Ey Dave, könntest du mal hier ein Foto machen? Ey Dave, ich arbeite hier gerade für ein Projekt und da gibt's anscheinend eine verlorene Zivilisation. Ey Dave, da ist ein riesiger Kalmar, könntest du mal hinschauen und so. Das sind so viele Leute, die auf ihn zukommen und halt einfach seine Power brauchen und dann geht er runter, taucht. Natürlich findest du dann auch random verschiedene Werkzeuge, Waffen, um die ganzen Fische zu fangen und zu angeln. Ich versuche mittlerweile, die Fische zu betäuben und die zu fangen, weil wenn sie lebendig nach Haus ankommen, kann man die natürlich dann auch dementsprechend teuer verkaufen, weil die dann ein bisschen edler sind. Ja, und dann hast du natürlich auch noch deinen Social-Media-Kanal, den du verwalten musst. was alles zu diesem Management gehört. Also, es ist dann auch irgendwie auch in dieser wunderschönen Pixel-Optik, die einfach so wholesome aussieht und auch, ey, also die Zwischensequenzen, die sind ja echt mein Highlight. Also ich liebe die. Also jedes Mal, wenn der Sushi-Koch Banjo da irgendwie versucht, neue Sushi zu erstellen oder halt sein Messer schleift in dieser Cutscene, es sieht einfach,
Voll. Ich habe letzte Woche, wie gesagt, kurz darüber gesprochen und da meinte ich, es ist halt so den perfekten Loop und mit jedem Tag siehst du halt, wie Zahlen höher werden. Du hast ganz viele Bonuspunkte, grün, 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 alles toll. Das macht dann irgendwann halt, es kommt halt zu diesem süchtigen Gameplay-Loop. Ich habe mittlerweile, denke ich mir, okay, fuck, ich glaube, ich will nicht mehr so viel spielen, weil wenn ich da so richtig einsteige, dann bist du halt drin. Dann spielst du fürs Erste nichts Neues. Das kann zum einen natürlich fürs Spiel sprechen. Falls man da Lust drauf hat, dann ist das definitiv, also rein technisch und inhaltlich, ein absolut tolles Spiel. Aber ich hab irgendwann das Gefühl bekommen, oh fuck, okay, jetzt versucht es so richtig, mich zu ziehen. Und da habe ich mich so ein bisschen gegen gewehrt. Deswegen halte ich da, glaube ich, jetzt so langsam, aber sicher die Finger weg von. Aber wie es aussieht, wirst du da, glaube ich, noch ein paar Tauchgänge machen, oder?
Ey, ich werde definitiv einige Tauchgänge machen. Ich bin jetzt auch schon viel, viel tiefer runtergetaucht. Ich weiß gar nicht, ob du schon da angekommen bist.
Ja, ich habe auf jeden Fall so den ersten richtig großen Bosskampf auch gemacht.
Okay, und danach geht's dann richtig tief runter, wo dann noch exotischere Fische sind. Und da wird's abgefahren, weil dann auch also es gibt anscheinend parallel noch eine richtige Story, die dann erzählt wird. Die
ist auch gar nicht so schlecht, finde ich.
Und die ist nicht schlecht. Ja, das finde ich echt schön. Und halt auch sehr viele Anspielungen und Popkultur und so weiter, ne? Also, da kommt ja irgendwann dieser auch wieder Nerd an, der da meint, ey, ich sammle Fischkarten und du solltest auch mal welche sammeln. Das macht Spaß und die sind cool. Und das ist halt so eine Anspielung auf Pokémon-Karten gewesen. Und der Typ sieht halt auch wie Ash aus. Also, es sind so viele schöne Easter Eggs dabei, die ich toll finde.
Ich bleib auf jeden Fall gespannt. Du spielst weiter, wenn wir Armored Core mal behandeln, dann lass uns gerne mal nochmal so einen Wasserstand machen zu David. Ich hab noch 10 von denen, ey.
Okay, also noch irgendwas mit pH-Wert messen und so, okay. Kommt auch noch, ne?
Sehr gut.
Oh Gott,
ja. Wirt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt haben wir ein bisschen gequatscht, aber die Zeit sollen wir uns nehmen, um über interessante Sachen zu sprechen. Wohin geht's jetzt als nächstes für dich? Machst du hoffentlich Urlaub?
ich mache jetzt erstmal Urlaub und dann komme ich wieder und hoffe, bin dann auch wieder beim Game Talk dabei. Gibt es natürlich immer wieder Spiele, die mich heiß machen.
Hui, alles klar.
Es gibt ja viele Fische im Meer, ne?
Alles klar. Wohin ging das denn jetzt? Na gut, wie dem auch sei. Vielen, vielen Dank, Wirt, für deine Zeit. Und bis bald hier im Game Talk. Für uns geht's jetzt erstmal wieder zurück ins Studio.
Dave the Diver und Blue Protocol aus der Sicht von Wirt. Gregor, mich würde wirklich interessieren, wie du Dave the Diver findest.
Ich hab's bisher, hatten wir nicht darüber schon gesprochen?
Ja, ich habe das mal, ich glaube letzte Woche habe ich das mitgebracht.
Ja, ich auch schon gesagt. Sieht interessant aus, bisher nicht die Zeit dann dafür gehabt. Wird mich persönlich mehr aktuell als Blue Protocol interessieren. Ich habe es jetzt nicht gesehen, was ihr gerade gestern geschaut oder geredet habt. Ich werde mir das im Nachhinein dann nochmal gönnen, bei der Ausstrahlung mit euch allen zusammen dann. Schön, aber so das ist auch dieses Anime Bandai Namco
MMO.
MMO. Von denen es, also nicht von Bandai Namco selbst, aber es gibt ja sehr viele in der Art.
Bandai Namco entwickelt das und Wirt erklärte mir, dass Amazon das published.
Okay, haben die nicht genug mit New World zu tun?
Ja, es ist eine ganz krude Mischung. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie das dann letztlich genau funktioniert. Wirt hat auf jeden Fall reingespielt, aber auch sein Eindruck war da jetzt eher ernüchternd, dass das halt so ein Classic-Anime-MMO ist, das echt ganz cool aussieht, finde ich. Also die ganzen Farben sehen sehr, sehr schön aus. Die haben das echt gut hingekriegt, diesen Style. Aber abseits davon sah das mehr so nach Business as usual. Aber war auch nur sein erster Eindruck.
Ja, wird's Free-to-Play sein?
Free-to-Play.
Okay, ja. Weil gerade in dem Bereich, du hast eben nicht nur deine Genshin Impacts, Tower of Fantasy und wie sie da alle heißen, das ist mittlerweile auch recht hochwertig produziert, inhaltlich. Also, was du da in Quests und Gameplay und so mitnehmen kannst, natürlich mit der Free-to-Play-Formel.
Ja.
Aber mal gucken, wie die da konkurrieren können, vernünftig.
Wirt war es auch sehr wichtig, dass man unterscheidet zwischen Genshin und hier dem Nachfolger, den Namen gerade vergessen.
Honkai Star Rail.
Ja, Star Rail, genau, genau. Das sind Online-Spiele, aber mit einem deutlichen Singleplayer-Einschlag und das ist halt
okay, das ist richtig, das ist
ein
richtig.
Classic MMO.
MMO, ja.
Genau, muss man mögen, könnt ihr euch tatsächlich selber nochmal mit beschäftigen, falls ihr das irgendwann mal spielen wollt, soll bald erscheinen und Free-to-Play, also falls ihr das mal ausprobieren wollt und noch ein Service-Game in eurem Leben wollt. Here it is. Das war's tatsächlich schon.
Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön, dass man sich, also nicht, dass die Sendung zu Ende ist, sondern das ist schön, dass jeder sich mal an solchen Anime-MMOs und anderen Sachen probieren kann. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit, Elias.
Hat auf jeden Fall eine gute Zeit. Wenn ihr eine gute Zeit habt, hier unten ist euer Link für euch, rbtv.link/GameTalk, falls ihr diese Sendung und generell dieses ganze Vorhaben namens Rocket Beans unterstützen wollt. Wir sind nächste Woche wieder am Start für euch. Mit welchen Themen? Das könnt ihr gerne in den Kommentaren spekulieren. Wir wissen es selber noch nicht so wirklich, aber wir werden hier schön was aus den Ärmeln schütteln, das interessant und hoffentlich informativ ist. Mach's gut, bis bald.